Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des 2-Stunden-Später-Podcasts. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Timo, Chris, Marvin und Kuro immer ein Spiel vor, das sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend wird sich im Podcast zusammengesetzt und über die Eindrücke und Erfahrungen ausgetauscht. Dieses Mal geht's um Blasphemous 2. Ein Metroidvania mit Souls-Einschlag und geilem Pixel-Look? Na, da kann doch eigentlich nicht viel schief gehen, also abgesehen von der Aussprache des Spieletitels. Blasphemous. Oder kommt den Vieren das knallharte Abenteuer nach den ersten 2 Stunden vielleicht eher spanisch vor? Guter Joke. Finden wir es heraus. Viel Spaß beim 2-Stunden-Später-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Oh Gott, ich fange nochmal an. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der zauberhaften, wunderschönen 2 Stunden später. Ein Podcast mit Menschen, die wunderbar sind, schöne Waden haben und auch generell für ihre Expertise immer wieder gelobt werden. Mein Name ist Marvin, aber ich sitze hier heute nicht alleine. Ich habe 3 zauberhafte Menschen an meiner Seite. Einer von ihnen war nicht auf der diesjährigen Gamescom. Nichtsdestotrotz haben wir ihn vermisst bei dem ersten Gruppenbild von 2 Stunden später. Wir haben an ihn gedacht, wir haben ihn selig geküsst und jetzt ist er hier, Timur.
Hallo ihr Lieben. Als ich das Foto erhalten habe, habe ich laut gequiekt.
Hoffentlich. Ich habe auch laut gequiekt, als ich es nochmal gesehen habe. Auf dem Foto war nicht nur ich zu sehen, sondern auch ein Mann, der für seinen Bart gelobt wird, der so viele Spiele gesehen hat, er hat weniger Spiele gesehen wahrscheinlich als ein anderer Mann in dieser Runde. Es ist Chris.
Ah, einen wunderschönen Hi. Guten Tag. Ich hätte jetzt gedacht, du redest von Kuro.
Ja, dann hab ich gedacht, naja, Kuro wird wahrscheinlich auf der Gamescom mehr Spiele gesehen haben, weil er war natürlich beruflich vor Ort, hat die Gamescom beruflich abgegrasen. Der Beitrag ist fertig geworden, zum Glück. Ich bin sehr froh, dass er jetzt hier ist. Kuro, hi.
Hallo. 2 Sachen. Ich mag meinen Bart auch. Ja. Und wegen Timo ja. Im Gruppenbild, Photoshop regelt. Kriegen wir hin.
Ja, Mann.
Oh. Einfach diese AI-Software benutzen, damit es dann so richtig gut darin photoshoppt aussieht. Finde ich gut. Mhm. Machen wir. Kriegen wir das hin?
Ja, klar.
Weiß ich nicht. Ich probiere das. 100%.
Ich probiere das. Ich dachte,
und dann wird es Gruppen.
Ich dachte, es ist der Monat, wo wir wirklich uns 4-mal alle in Real Life sehen, aber auch da wird es nicht stattfinden. Ich glaube, es ist so ein Fluch, dass wir nie zu viert in einem Raum sein werden.
Ja. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie Superman. Also vielleicht sind Kuh und du auch einfach wie Clark Kent und Superman. Wer weiß das?
Maybe.
Ich habe euch noch nie in einem Raum zusammen gesehen. Also
ich uns schon, doch.
Ja, als ihr in den Spiegel geguckt habt.
Bloß ich uns schon.
Wer
ich
weiß. Auch. I don't know. Timo, du hast so ein bisschen, ich will das Thema ganz kurz abgrasen, weil es natürlich jetzt auch riesig groß war. Gamescom ein bisschen von außen erlebt. Wie war das so?
Ich war zu der Zeit im Urlaub und habe da ein bisschen auch Social Media Handy Detox gemacht, habe aber gesehen und gemerkt, dass das, was ich mitbekommen habe, die Gamescom sehr, sehr gut war. Also letztes Jahr, die Gamescom war so ein bisschen überschattet von doofen Ereignissen, von doofen Menschen und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, okay, es läuft wieder, Leute haben Bock drauf, es werden coole Sachen vorgestellt, es werden coole Sachen ausgestellt und ich habe dann gemerkt, dass bei Content-Creatern oder auch bei euch zum Beispiel, die ja auch Content-Creator seid, so ein positiver Vibe damit schwang. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und von daher hat sich so angefühlt wie so, ey, nice, ist noch am Start und hoffentlich bleibt es noch länger bestehen.
Ihr beide wart vor Ort und habt euch Spiele angesehen. Ich habe ja berufsbedingt nichts mitbekommen. Chris, wir hatten schon mal ganz kurz auf der Rocket Beans Party drüber geredet.
Die war herrlich.
Aber vielleicht auch nochmal für alle ZuhörerInnen da draußen. Wie viele Spiele hast du so gesehen und was war denn so dein Favorite?
Ich habe echt die ganze Zeit überlegt, wie ich hier jetzt am meisten Spiele und am meisten Gamescom-Talk reinbringe. Ich glaube, wir machen es einfach so. Ich sag einfach kurz die Highlights. Ich habe viele Spiele gesehen.
Wie viele hast du insgesamt gesehen? Hast du eine Zahl ungefähr?
Ich hab keine Liste. Ich würde jetzt sagen 20 oder sowas. Also, keine Ahnung.
Heißt gesehen, auch gespielt?
Ja, 20 Hand angelegt, denke ich mal. Also die meisten davon dann im Pressebereich, aber ich war auch auf dem Showfloor unterwegs die Tage und ich war von Dienstag bis Freitag da. Also geht eigentlich ganz gut. Das, was mir am besten gefallen hat, mein Spiel der Messe und witzigerweise das Spiel mit dem längsten Embargo, ich darf nicht drüber reden, ist City Skylines 2. Also ihr müsst mir einfach vertrauen. Ansonsten,
das tut mir doch sowieso.
Das Schönste auf dem Showfloor fand ich Black Myth Wukong, weil das für mich eine Überraschung war. Also hier viele Trailer gesehen, den Trailer nie wirklich geglaubt, so ein Souls-like von einem Studio, von dem ich noch nie was gehört habe, aus China. Und spielt sich wahnsinnig geil. Auf dem Showfloor war quasi so ein Boss-Rush. Vier Bosse waren da. Dann bei Opening Night Live gab es überraschende Ankündigungen zu Expeditions, a Mudrunner Game, wo ich laut geschrien habe und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Ich liebe SnowRunner und ist jetzt kein direkter Nachfolger, aber fantastisch trotzdem. Aber das ist, glaube ich, eine meiner liebsten Anekdoten. Irgendwann am ersten Tag haben Kuro und ich am Tackeln gespielt. Ein wundervolles Spiel. Kuro hat auch gewonnen, also muss ich hier meinen Hut ziehen. Aber einmal hat er mich getackelt und kam dann und so, du hast ja auch einen Termin bei Head Up. Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, es ist so, als hätten die ein Foto von dir genommen und gesagt, wir entwickeln fortan nur noch Spiele für diesen Mann. Und dann ich so, okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Er hat es nicht mal erklärt. Er hat einfach gesagt, ja, freu dich auf morgen. Dann bin ich dahin und dann zeigen sie mir ein Metroidvania. Ja, wunderschöner Grafikstil, schöner Soundtrack, aber du bist auf einem fucking Motorrad und es spielt sich wie Trials.
Das ist Chris the Game.
Ich einfach nur so, fuck yes, ich weiß, was Kuro meint. Also hier, Leica, sieht wahnsinnig geil aus. Kann man schon bei Steam die Demo spielen, wer Bock hat. Ansonsten dann mit Mr. Sonic himself, Miggy, war ich bei Sonic Superstars, dieses Multiplayer Sonic, was einfach nur spaßig war und sowas. Ich meine, das kennen wir ja alle von den Nintendo-Spielen, wenn diese vier Leute Koop-Brawls dann entstehen, du nimmst deinen Kumpel, wirfst ihn irgendwo in den Abgrund und lachst oder wirfst ihn in den Cooper. Hier dachte ich bei Sonic immer so, ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen, weil Sonic ja so schnell ist, aber es funktioniert und es funktioniert super und es macht richtig, richtig Spaß. Die Volva, müssen wir nicht drüber reden, sah richtig cool aus, was ich da gesehen habe. Pepper Grinder, Plucky Squire, Alter, das wird ein sure Shot. Und ansonsten auch endlich anspielbar gesehen, ARA, also dieses, ich sag mal, gemein würde man sagen, der Sith-Klon, aber es ist irgendwie ein bisschen mehr. Und je mehr ich davon gesehen habe, und ich hatte da auch einen schönen Dev-Talk am Fanfest, das sieht richtig, richtig gut aus und ich habe voll Bock drauf. Also Sith ist ja schon Liebe, aber da ist jetzt ein Entwickler von Sith 5 dabei und der entwickelt sich jetzt eben ein bisschen in eine andere Richtung wie Sith 6 eben. Und
okay.
Ein paar Mal fühlt man sich zu Hause, aber es ist super viel dabei, wo man sagt, okay, das ist interessant, da habe ich Bock drauf. Also richtig, richtig cool. Und ansonsten, mein Herz gehört der Indie-Booth, das wissen wir da. Zum Beispiel auch Empfehlung von Kuro vor der Messe. Schau dir Constance an, handgezeichnetes Metroidvania. Mhm. Und fuck yes, es war einfach nur wunderschön, spielt sich flawless geil, viel Hollow Knight drin, aber auch movement-mäßig, dann würde ich sagen, ein bisschen celestisch orientiert. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Super netter Dev auch da mit dem geschnackt. Also ich muss sagen, es ist wie Marvin, oder nee, Timo hat es vorhin gesagt. Ich habe die letzten Jahre immer gesehen, so dass vielleicht ein bisschen eher negativer über die Messe berichtet wurde. Dieses Jahr überall gesehen, dass alle wieder positiver waren und für mich war es genauso. Nach vier Jahren Pause wieder da. Und es war einfach nur schön, wieder nach Hause zu kommen.
Ich will mal bei Constance kurz reingrätschen. Das ist ja dieses Spiel von der Bild- und Tonfabrik. Ne? Die machen das ja. Und ich habe das auch gespielt. Eins der wenigen Spiele, die ich jetzt dann irgendwie gespielt habe. Ich habe original wirklich zwei Spiele gespielt. Das eine war Loose Steuerung. Irgendwie so heißt es. Das ist so ein Multiplayer-Ding. Egal, ist nicht der Rede wert. Aber Constance habe ich dann im Nachtrag gespielt, hier die Demo runtergeladen und wollte das auch mal irgendwie antesten. Und es hat mir schon sau viel Spaß gemacht. So gerade als jemand, der Hollow Knight liebt, ist es halt so geil. Aber, und ich habe es dann auch Mine gezeigt gehabt und sie hat sehr schön auf den Punkt gebracht, ich kann das nicht spielen, weil es ist mir zu hart Rip-Off von Hollow Knight. Weil es ist wirklich von der Umgebung her, wie die NPCs reden, es ist schon 1:1 Hollow Knight, nur mit einem anderen Charakter.
Also
das muss man schon ganz ehrlich sagen.
Es ist ein bisschen mehr Movement-orientiert, hatte ich das Gefühl, als Hollow Knight. Hollow Knight ist ja sehr Fighting-orientiert. Also ich liebe Hollow Knight, ist eine 11 von 10, da streite ich nicht drüber. Aber es geht manchmal ein bisschen in andere Richtungen. Ich glaube, also der Dev meint eben auch, es wird am Ende des Tages weniger gefightet und dafür hast du mehrere vielleicht knackige Movement-Passagen, so wie den Path of Pain bei Hollow Knight dann. Aber ich weiß komplett, was du meinst. Der Artstyle ist daran orientiert und du siehst es sofort. Und auch, wie die Leute reden, die schöne Musik im Hintergrund. Jetzt ist es halt so, Hollow Knight war nicht das erste Spiel, das diese Art von Bapanada-Sprache hatte. Hollow Knight war nicht das erste Spiel, das schönen Soundtrack hatte. Und auch nicht das erste Spiel, das richtig geil handgezeichnet war. Aber man denkt halt jetzt immer an Hollow Knight. Ich finde aber nicht, dass wir das anderen Spielen jetzt negativ auslegen sollten, wenn sie versuchen, so eine Tugend mit zu übernehmen, sondern eher klatschen, weil es einfach wahnsinnig geil funktioniert in beiden Fällen.
Ich freue mich auf das Spiel und gerade, dass so ein Spiel eben auch mal aus Deutschland kommt, ist natürlich auch super nice. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil mehr Spiele, die wie Hollow Knight sind, da habe ich erstmal nichts gegen, weil Hollow Knight halt eins meiner liebsten Spiele mittlerweile ist. Aber war trotzdem eine krasse Beobachtung, wenn man so diese Demo spielt. Also schon sehr auffällig.
Ja, genau.
Aber Kuro, wie sah es denn bei dir aus?
Ja, also ich hatte auch ein paar Termine. Ich habe nicht so viele Spiele gesehen wie Chris tatsächlich. Ich habe weniger gehabt.
Ich dachte, du hast mehr gesehen.
Nee, wir waren ja mit dem ganzen Game-2-Team vor Ort. Deswegen.
Ihr teilt dann auch gut auf, ne? Ja, klar.
Die Terminverteilung ein bisschen gnädiger, als dass ich das irgendwie alles hätte alleine machen müssen. Um mal über ein paar Highlights zu quatschen, die sich jetzt vielleicht nicht mit Chris überschneiden, würde ich dann vielleicht noch Homeworld 3 erwähnen. Ich mag einfach Homeworld sehr, sehr gerne.
Geil.
Die ersten beiden Teile waren einfach absolut coole Sci-Fi-Weltraum-Echtzeitstrategiespiele. Und jetzt, keine Ahnung, nach 17, 18, 19 Jahren wieder ein neuer Teil. Und das spielt sich echt cool. Also man konnte da einen Modus anspielen, der hieß Wargames. Das ist so ein bisschen so ein neuer Take auf diese klassischen Skirmish Matches, die man in so einem Echtzeitstrategiespiel hat, nur dass es halt so ein bisschen Koop ist und so einen leichten Roguelike-Einschlag hat, wo ich dachte, Koop? Roguelike? Finde ich cool. Also du hast halt, wählst am Anfang deine Flotte aus, kommst dann in ein Gebiet, hast da eine Aufgabe, wenn du die geschafft hast, springst du in ein neues Gebiet, hast da eine Aufgabe, wenn du die geschafft hast und so weiter und dann hast du am Ende so einen krassen Bosskampf. Und das war echt launig so zu zweit. Also es ist halt irgendwie immer noch sehr homeworldig, also so Flotten in so einem dreidimensionalen Raum zu bewegen, ist nicht easy. Also du kannst ja nicht nur vorne, hinten, links, rechts, sondern auch hoch und runter. Finde ich ein bisschen tricky. Muss man sich steuerungsmäßig echt ein bisschen gewöhnen. Aber es hat halt so ein geiles, erwachsenes Sci-Fi-Setting. Ich fühlte mich da auch immer so ein bisschen an Dune erinnert. Und spielt sich gut, sieht gut aus. Das war nice.
Darf ich dich kurz zu Homeworld was fragen? Weil ein paar Freunde von mir wissen halt, dass ich ja, also jeder weiß, dass ich StarCraft 2 liebe, aber ein paar Freunde haben gesagt, du spielst doch StarCraft 2, spiel doch mal Homeworld. Und ich hatte immer, wegen dem, was du gerade angesprochen hast, so eine Art Sperre davor und habe gesagt, naja, ich spiele halt quasi das normale RTS. Aber Homeworld ist ja noch komplexer, dadurch, dass du einfach noch viel, also du bewegst dich ja nicht auf einer Fläche, sondern im Weltall. Ist es vergleichbar wie ein Oldschool-RTS oder würdest du sagen, es ist schon so weit something else, dass man da zwei Genres draus machen könnte?
Ich würde schon sagen, dass das ein bisschen was anderes ist, weil, und das ist, glaube ich, auch ein primärer Unterschied, ist es bei StarCraft natürlich auch wichtig, wie du deine Basis baust, ne? Und so ein Basenbau hatte ich jetzt zumindest bei Homeworld nicht, dass du halt irgendwie so, okay, jetzt habe ich hier irgendwie, also du bist halt im Weltall, also wo willst du da eine Basis bauen? Also du hast halt so dein Mutterschiff und daraus kannst du dann neue Schiffe produzieren. Du hast natürlich auch so Research, du kannst halt neue Sachen, neue Schiffe und neue Boni-Perks für deine Schiffe auch entwickeln. Du hast auch Ressourcenabbau. Aber so dieser klassische Basenbau fällt weg. Es geht halt, glaube ich, oder zumindest hatte ich das jetzt nicht bemerkt. Und ja, es geht halt mehr darum, wie du mit deinen Einheiten taktisch vorgehst. Und das ist halt auch ganz cool bei Homeworld 3. Du hast halt so, also die Areale sind, das ist einfach nicht nur leerer Raum, sondern ich hatte jetzt auch, also zumindest in der Anspielfassung, gab es immer irgendwie Möglichkeiten. Es gab Asteroiden, da konntest du dich dahinter verstecken. Oder so fette Krater oder so Schiff-Wracks, wo du, was halt einfach so ein bisschen das Weltall interessanter gemacht hat. Ne, wo du halt auch so irgendwie Hinterhalte planen konntest. Und ja, das ist schon, schon cool. Also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, die ersten beiden Teile kamen auch als Remastered raus. Ist auf jeden Fall echt gut spielbar. Ja,
die habe ich so, ich habe sie schon in der Steam-Bibliothek. Ich habe es noch nicht angeschmissen, aber
und, Zeit, ey. Macht Bock. Also ich freue mich geil. Sehr auf den dritten Teil. Und cool. Was noch ein Highlight war, The Talos Principle 2.
Ja. Oh, also, erzähl davon, ich habe keinen Termin dafür gekriegt. Erzähl bitte davon.
Also man konnte es leider nicht anspielen, aber die haben mal ein bisschen was gezeigt. Oder? Ist ein Rätselspiel. Mhm. Mhm. Ja. Aber es ist halt nicht nur einfach so ein Rätselspiel, es ist halt auch wie der erste Teil schon. Und das war, glaube ich, für viele damals auch so ein bisschen so eine Überraschung. Es ist halt so storymäßig. Also es legt einen großen Fokus auf Story, aber halt auch mit vielen philosophischen Fragen. Und der erste Teil dreht sich vor allen Dingen darum, so philosophische Fragen um einen selbst, so um das eigene Individuum so sozusagen. So, ne,
das bricht halt die vierte Wand auch.
Mhm. Ja. Und der zweite Teil geht halt eher in so eine andere Richtung und stellt halt so philosophische Fragen so ums Kollektiv. Also es geht halt nicht mehr um dich, es geht halt um eine Gruppe. Und es ist halt nicht mehr in der Simulation, sondern du brichst relativ schnell aus der Simulation aus und kommst dann in eine Stadt und es gibt diese Regel in dieser Stadt, dass es halt einfach, es gibt 1000 Roboter und du bist der 1000. Und dann geht es halt so, werden darum Fragen gestellt. Das war richtig cool, es war ein halbstündiger Termin, aber da waren halt zwei Devs, eine, die halt so die Story mitgeschrieben hat und der andere war, der hat so an den Leveln und an den Rätseln gebastelt und so Texturkram und Artworks und so gemacht.
Waren die Rätsel denn ähnlich wie im ersten oder war es eine andere Art von Rätsel?
Nee, die waren schon, also teils. Also anfangs wurden halt so Rätsel gezeigt, die sehr an den ersten Teil erinnerten. So hast halt dieses Gerät, wo du dann irgendwie so Laser
mit Laser und genau. Spiegeln, ja, genau.
Aber das bricht sich dann irgendwann auf. Was ich halt ganz witzig finde, also es wird halt auch so, du kannst halt auch in dieser Stadt mit vielen Robotern reden und dann meinte sie, die Autorin, die hat so ein Beispiel genannt für so eine philosophische Frage oder für irgendwie keine Quest, aber wo du mit du dich thematisieren kannst, weil da gibt es einen Roboter, der ist auf der Suche nach Liebe. Und der hat halt irgendwie mit allen 999 Robotern, die es gab oder die er gefunden hat, gequatscht und daraus ist nie was entstanden. Das Dilemma, das dieser Roboter hat, ist so, wir als Spieler sind der 1000. Und der ist so, ja, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Also werde ich jetzt einfach für immer alleine sein oder was bedeutet das? Und diese Furcht davor. Und ich finde, das sind so interessante Konzepte, die da einfach auch angesprochen werden. Und ich habe dann halt auch so ein bisschen gefragt, so, wie ist das, also wie schwierig ist das denn, wenn du halt so philosophische Fragen oder halt so, halt einfach nicht nur so, ja, gut, böse, sondern wie ist es, wenn du verschiedene Konzepte oder Moralitäten in ein Spiel packst, sie halt aber auch gleich zu gewichten, dass da nicht irgendwie was durchkommt wie, das hast du ja öfters mal in Spielen. Ne? Also was in Talos Principle 2 halt auch vorkommt, ist so, ist die Natur gut oder ist die Natur böse? Sollte es mehr davon geben? Oder ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass irgendwie dass davon immer weniger wird oder in der Roboterwelt? Also es ist jetzt, ich versuche jetzt gerade aus meinem Gehirn so die
Infos. Ja.
Und dann halt so, die saßen halt mit dem Autorenteam und haben sich auch stellenweise einfach heftigst gestritten und diskutiert und auseinandergesetzt. Und du wirst mit vielen, kannst dich auseinandersetzen, mit vielen Sichtweisen und Perspektiven, die aber für das Ende auch relevant sind. Also es wird verschiedene Enden geben. Krass. Aber es wird kein klassisches gutes Ende geben, es wird kein böses Ende geben, denn alles, was da irgendwie passiert, ist halt irgendwie auch vertretbar oder ist etwas, wo man sagen könnte, ja, das ist plausibel. Das war halt einfach super Spaß gemacht, mit denen darüber zu reden. Also halt auch, wie designt man ein gutes Rätsel so? Ne?
Ja.
Also das.
Das, ey, genau das ist es. Rätselspiel, es sieht so billig aus, oder was heißt billig, aber sieht so aus wie so, ja gut, ist ein Rätselgame, aber das erstmal zu entwickeln halt. Und es gibt ja schon 500 Millionen Rätsel und da nochmal ein neues zu entwickeln, wo dann halt der Konsument oder die Konsumentin nicht sofort auf den Lösungsweg kommt. Shoutout, Portal.
Ja, Portal The Witness, ey. Nachdem es nie The Witness geben wird, ein zweites, oder wahrscheinlich nicht, ist tatsächlich Talos Principle 2 für mich ganz oben auf dieser Rätselliste. Ich liebe diese Spiele, wo man dann ein bisschen über sich selbst hinaus wächst und irgendwann dann so ein super schweres Rätsel knackt, an dem man ein, zwei Stunden sitzt und sagt, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und ja, Portal, The Witness und Baba Is You würde ich jetzt mal als meine Top 3 ins Rennen Baba schicken. Is you. Aber ey, ich habe richtig, richtig Bock auf. Nee, bist du nicht. Aber ja, man muss sich dafür halt Zeit nehmen. Es ist, ey, bei The Witness jetzt zum Beispiel, so ein Pattern bei The Witness zu lernen oder sowas, ist halt im Endeffekt genau dasselbe wie ein Boss in einem Souls-like oder sowas. Ja. Weil du halt einfach, du musst wirklich auf Kleinigkeiten achten, du musst Trial and Error und dann irgendwann kommst du durch. Und wenn du es einmal geschafft hast, dann ist das beim zweiten Mal halt super einfach. Aber ich liebe Spiele, also Rätselspiele als Gattung wahrscheinlich viel zu oft weggelächelt oder weggewischt oder so, ist für mich aber ein riesengroßes Ding.
Total. Um vielleicht noch kurz zwei kleine Dinge zu Talos Principle 2 zu sagen. Also erstmal so, wie macht man ein gutes Rätsel? Das ist halt einfach heftig Trial and Error. Also die basteln und basteln und probieren und probieren. Und der meinte so, mindestens 50% von dem, was die da bauen, rätselmäßig, kommt, ist halt einfach für die Tonne. Wird halt einfach gnadenlos aussortiert.
Krass.
Und, krass, ey. Die haben halt mehrere Leute, die das halt auch einfach dann ausprobieren und testen und gucken, kann man das aushebeln, weil das natürlich auch so, du musst ja diese Rätsel auch einfach bulletproof machen, ne? Nicht, dass du irgendwie so die eigentliche Lösung und dann ist es so, aber ich kann auch einfach hier über den Zaun. Und, ne, weißt du, das ist halt einfach, also es wird halt einfach super viel getestet, es wird super viel einfach wieder verworfen und manchmal entstehen aus irgendeinem Rätsel andere Dinge oder wenn du die Idee am Anfang hattest und da kommen andere Leute dazu und die probieren das aus, dann haben die Feedback und dann steht da irgendwie was ganz Neues. Das ist halt einfach, quasi, man wirft unendlich viel an die Wand und hofft, dass davon irgendwann irgendwas
haftet. Das trifft es ganz gut, glaube ich, ja.
Heftig. Aber was ich auch super cool finde an Talos Principle 2, also es gibt halt verschiedene Regionen und da musst du halt verschiedene Rätsel lösen. Nicht alle musst du machen, aber wenn du ein Rätsel gelöst hast, füllst du quasi ein Tor und wenn das Tor voll ist, kommst du weiter. Es gibt ein paar optionale Rätsel, die, wenn du die Umgebung erkundest, über die du stolperst, die optional sind, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger sind. Aber jedes Gebiet hat so quasi sein eigenes Konzept. Was du aber auch in den Gebieten findest, sind Flammen. Das sind halt Objekte, die du einsammeln kannst. Und wenn du irgendwie an einem Rätsel festhängst, dann kannst du diese Flamme einsetzen. Und du löst dieses Rätsel nicht, aber du bekommst die Belohnung für dieses Rätsel. Das heißt, du zahlst dann auf dieses Tor ein. Dann ist diese Flamme weg. Aber wenn du irgendwann sagst, so, ey, ich würde gerne nochmal dieses Rätsel versuchen, und dann kannst du es lösen, kriegst du diese Flamme wieder. Geil. Und das finde ich, ist so eine absolut geniale Idee, weil es gibt halt die Gefahr, dass du in eine Sackgasse landest, ist deutlich kleiner, weil wie oft hat man irgendwie ein Rätselspiel gespielt und du bist in diesem Rätsel. Und klar, du könntest in dem Fall vielleicht ein anderes Rätsel probieren, aber vielleicht ist es noch schwerer. Aber du musst dieses Rätsel schaffen, du schaffst es nicht und du kommst nicht weiter. Und wenn du dieses Item hast, davon gibt es, glaube ich, pro Gebiet 2. Die kannst du auch stacken, wenn du in mehreren Gebieten bist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Vielleicht auch nicht. Aber wenn du da sagst, ey, ich komme absolut nicht weiter, aber ich brauche halt dieses Ergebnis davon, um weiterzukommen, dann kannst du es halt einfach einsetzen. Du löst dieses Rätsel nicht, aber du bekommst die Belohnung. Und wenn du irgendwann sagst, ich probier's nochmal, weil ich jetzt gepeilt habe, wie es funktioniert, dann kannst du es machen, kriegst dann dadurch diese Flamme wieder und kannst es dann später nochmal einsetzen.
Ich liebe den Aspekt von dem Zurückholen, weil du sonst würdest du dir die Flammen hier nur aufheben bis hinten raus, weil du weißt, hinten kommen die schwierigen Rätsel, da brauche ich die Flammen. Und so kannst du einfach sagen, so, okay, jetzt bin ich an einer neuen Wand und die Wand ist viel härter als die, ich versuche jetzt die andere nochmal und dann holst du dir die Flamme zurück.
Ist gut. Ja, also es ist halt einfach, finde ich, ein geiler Kniff, um halt Frust zu vermeiden. Und das finde ich ist einfach, finde ich gut.
Ja. So wie bei Baldur's Gate, wo ich einfach feststecke und Kuro will mir nicht helfen, wie ich weiterkomme. Und deswegen werde ich immer in diesem Bereich festhängen und ich werde dieses Spiel niemals beenden und droppen, obwohl es eigentlich ein cooles Spiel ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, wir können dieses Thema ruhig grundsätzlich mal öffnen. Weil es ist ja nicht so, dass dieses Spiel dir 500 Millionen Möglichkeiten gibt, Sachen zu erledigen und 500 Millionen Möglichkeiten gibt, auch über einen anderen Weg, wink, an dein Ziel zu kommen.
Ja, aber das versuche ich ja. Das habe ich. Ich habe jeder Weg, den ich gehe, jeder Weg, überall komme ich an ein Dead End und ich hänge fest und ich brauche einfach Sensei Kuros Hilfe. Aber er verweigert sie mir. Ich schicke Sprachnachrichten, die nicht 10 Minuten lang sind und er ignoriert
sie. Weißt du, was du mir gesagt hast? Sind. Ich bin hier bei den Pilzen und bei den Goblins und ich komme nicht weiter. Und ich so, wo nee,
das hab ich, ist das? Entschuldige, das habe ich in der großen Gruppe geschrieben, weil Chris gesagt hat, hier, keine Spoiler. Dir habe ich aber in der
Direktnachricht gehört. Hier wahrscheinlich auch.
Ja, und ich habe diese Direktnachricht gehört.
Auch sagen,
und ich höre diese Nachricht und bin so, hä? Wo ist der? Und dann habe ich dann nochmal vorsichtig nachgefragt, so, du kommst aus diesem Ding und bist du da? Und es ist so, ich verstehe es nicht. Weil selbst wenn du da nicht weiterkommst, du kannst einen ganz anderen Weg nehmen und einfach eine komplett andere Route einschlagen und kommst an ein Ziel.
Und den musst du mir erklären.
Nee, das muss ich mir nicht erklären. Aber das kann dir der Bärendruide erklären, den du gerettet hast. Der dir das auch schon
mindestens zweimal gesagt hat.
Wieso ist der abgehauen?
Der ist zurück in sein Dorf und ich will, dass er mir dankt. Und ich will.
Dann geh doch einfach ins Dorf.
Das ist ja mein Problem, ich komme da nicht raus.
Marvin, es gibt diese Steine mit diesen Symbolen und da kannst du hingehen und dann kannst du einfach, wohin du willst,
fast reisen.
Aber das geht doch nur in dem jeweiligen Areal.
Nein, du kannst reisen, also wohin du willst.
Okay, da reden wir nochmal drüber. Okay,
das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber ganz kurz, wie viele Stunden hast du drin, Marvin? Wie viele Stunden bist du drin?
Warte, ich habe Steam offen, ich kann es nachgucken. Baldur's Gate, 22,6 Stunden Spielzeit.
Und ich glaube, okay, du bist tatsächlich möglicherweise weiter als ich mit meinen 60 Stunden.
Ja, aber das hatten wir ja schon, als ich, okay, Kontext für alle ZuhörerInnen, es gab den Moment, wo ich Kuro eine Sprache geschickt habe und die war so 2 Minuten lang, wo ich so erzählt habe, was ich so gerade gemacht habe und wo ich bin und er war so, ja sorry, ich musste nach 30 Sekunden ausmachen, weil du schon Sachen gesagt hast, die habe ich noch gar nicht gesehen.
Geil. Plus, höre ich mir auch 2 Minuten Sprachnachrichten zu Baldur's Gate eigentlich nicht an. Also mindestens.
Ja, deswegen war die nächste dann auch 9 Minuten. Ja, also
das ist schon.
Muss ich mich improven.
Das ist schon.
Aber ich finde es so geil bei Baldur's Gate, dass du wieder du hast wieder diesen Elden Ring und Zelda-Effekt, dass du halt.
Jeder sieht alle was anderes. Spielens,
ja. Alle haben Time of their Life, aber alle haben so einen ganz anderen. Das war auch so geil, als ich zu Kuro gesagt habe: Ey, Kuro, ist bei dir schon. Wie heißt der gute Mann? Dale?
Gale. Habe ich immer noch nicht gesehen.
Gale. Genau, ist bei dir Gale gestorben. Du bist so, warte mal, wer ist Gale? Hä? Warte mal, wo ist Gale? Ich bin so, was? Und unser gemeinsamer Freund Jens hat auch keinen Gale. Und ich habe gesagt, und er meinte auch so, ja, Kuro hat mir auch gesagt, ich so, ey, ihr beide wart einfach an einer Stelle sehr vorsichtig.
Und ja, ich weiß auch, mittlerweile kann ich mir auch denken, was du meinst.
Aber es ist so geil.
Es ist so, ich habe es halt gesehen und dachte, also das ist auch, weißt du, das ist wie bei, keine Ahnung, Alien oder Prometheus. Mhm. Weißt du, wenn du in dieser Höhle bist, mhm, mit diesen ganzen Eiern, mhm, die sich öffnen, da bin ich doch nicht so, ja, da stecke ich meinen Finger rein. Mach ich nicht.
Aber schnell speichern.
Die Stelle.
Schnell speichern und dann Trial and Error und dann wieder laden. Das hat einen Begriff, ne?
Finde ich absolut legitim, aber ich spiele Baldur's Gate so, dass ich sage, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, in meinem Kopf, mhm, oder in dem Spiel, dann behalte ich die bei.
Ich aber auch.
Wenn es dazu führt, dass ich, dass das zum Beispiel zu einem Kampf kommt, der halt einfach sehr, sehr schwer ist.
Ja, same.
Und ich sterbe.
Dann ist das so.
Und ich dann eigentlich theoretisch sagen könnte, ich könnte es vermeiden, indem ich eine andere Antwort oder mich anders verhalte, mache ich nicht. Ich habe mich für
Finde ich auch.
Dieses Verhalten entschieden.
Das mache ich auch. Ich mache immer nur dieses Neuladen, wenn zum Beispiel ich wollte dran vorbeischleichen, aber habe vergessen, dass alle schleichen, sondern nur mein Charakter schleicht und dann der eine hat Alarm ausgelöst. Dann bin ich so, nee, warte,
okay,
alle sollten schleichen. Das mache ich.
Also
ich spiele so sehr Pen-and-Paper-esque, dass ich dann weiß, was möglich wäre.
Trottelige Sachen lad mal neu, aber wenn ich jetzt einen Würfelwurf verkacke, dann spielen wir weiter.
Genau, weil sonst ist es ja witzlos.
Ja, natürlich. Ich hätte auch nichts anderes erwartet bei dir, Kuro, und ich glaube, ich werde in meinem Playthrough, ich habe heute Spiel installiert und nach der Folge werde ich es anschmeißen und ich werde das, ich denke, ich werde die
Kuro-Regeln, nach der Folge werde ich auch.
Die Kuro-Regeln werde ich befolgen. Ich will nur eine Sache fragen, wie ist das denn mit dem Multiplayer? Weil man hat ja eine Party aus 4 und wenn man Multiplayer spielt, hat dann jeder eine Party aus 4 oder ist man einer aus der Party? Oder wie?
Das kann, und seit dem neuesten Patch ist es, glaube ich, auch möglich, also vorher war es so, also wenn du, wenn wir eine gemeinsame Session starten, könnten wir alle vier unsere eigenen Charaktere basteln. Aber der Host kann ohne uns theoretisch weiterspielen. Und ich glaube, vor dem zweiten Patch, der jetzt diese Woche kam, war es so, dass der dann auch mit diesen Charakteren leben musste. Und ich glaube, jetzt kannst du auch dann diese Charaktere...
Ah, cool. Es gibt ein sehr, sehr geiles Video. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, sehr bekannt auch. Das sind halt, die spielen zu viert und alle sind halt naked Dwarfs. Also das sind alles Zwerge, die viel zu bulky sind. Und die rennen da durch mit so einer geilen, funny Musik. Und das Erste, was die machen, ist den ersten NPC, den du als Partymitglied kriegen kannst, no spoiler hier, nehmen die einfach und werfen die weg. Mit so einer funny Musik. Whoop. Und dann bla bla died. Und du bist so, okay, du kannst wirklich ein Party-Member, welcher auf dem Cover drauf ist, wegwerfen. Ja. Also von daher, du kannst wirklich, aber ich kann mir, ich stelle es mir sehr anstrengend und langwierig vor, wenn, das, wenn jeder einen Charakter hat. Aber ich glaube, es ist halt auch sehr voll fun.
Du spielst es halt dann, glaube ich, eher als Marathon, also als der Weg ist das Ziel. Ja, du wirst eventuell nicht das Ende sehen. Es ist dann wirklich Pen und Paper, jedes Mal zusammensitzen ist ein eigenes Abenteuer und das ist dann schon die Belohnung. Also du
und das ist die Belohnung, dass du einfach so funny Stuff machst dadurch, klar.
Aber das finde ich halt sehr schön, wenn wir uns das vielleicht vornehmen würden, weil wir sagen immer, wir wollen eigentlich ein Spiel haben, was wir auch mal zusammenspielen, dass wir vielleicht einfach mal so eine gemeinsame Viererrunde Baldur's Gate anfangen. Die werden wir niemals Ende spielen. Let's never ever. Go, ja. Aber so einmal die Woche, so zwei, drei Stündchen oder so.
Du hast noch nie in deinem Leben Pen and Paper gespielt. Das ist das größte Wunschdenken, was jeder Spieler hat.
Aber sind wir ehrlich, jeder von uns hat sich das schon mal gewünscht, dass es so passiert. Es passiert halt nie, aber jeder von uns hat schon mal gesagt, ja, das spielen wir einmal die Woche.
Also das Ding ist bei mir,
pass auf. Erstens das.
Ja, also ich habe die vierte aktive Pen and Paper in Real Life Runde und am Tisch sitzen, das ist das Schönste der Welt. Und genau deswegen liebe ich Baldur's Gate, weil es ist das Schwierigste bei Menschen Ü 20 Termine zu finden, dass alle an einem Tag können. Und deswegen ist Baldur's Gate dieses so, ey, ich habe da mein Pen and Paper, was halt wirklich Dungeons and Dragons 5. Edition ist, das spiele ich alleine. Und wenn ich mit meinen Freunden wieder Zeit habe, setzen wir uns an den Tisch und spielen Dungeons and Dragons. Und deswegen ist das so diese Balance, die es da gibt. Aber ich bin total dabei und hätte richtig Bock, aber es ist schier unmöglich. Erwachsene Menschen.
Also prinzipiell bin ich auch sofort dabei. Von mir aus können wir direkt danach starten. Aber Marvin, ich finde es sehr mindestens mutig, dass der Vorschlag von dir kommt. Dass du sagst so, einmal die Woche sitzen wir zusammen und spielen Baldur's Gate. Find ich bold.
Ich sehe. Wenn es ein Mobile Game wäre, fair. Wenn es ein Mobile Game wäre, let's go.
Ey, das kriegen wir hin. Okay, vielleicht nicht jede Woche, aber vielleicht jede zweite. Ja, das kriegen wir hin. Ich hab Bock drauf. Doch, das nehmen wir in Angriff, weil ich will das gerne mal im Koop probieren.
Ich meine, mit Chris, wir haben ja schon mal zu viert Divinity Original Sin gespielt, Original Sin 2. Und ich glaube, wir waren 40 Stunden allein auf der Tutorial-Insel
von Aber Joy. Genau so, ey, es war mit die spaßigste Streaming-Sache, die wir hatten. Also es war so funny und wir hatten verschiedene Charaktere, Thomas und Dennis waren noch mit dabei, wir waren immer zu viert und jeder war so ein bisschen in Character, nicht Hardcore, geil, aber schon so, geil. Es sind bei den Fights sind so dumme Sachen passiert. Da
hab ich voll Bock drauf.
Es ist so funny, aber ja, wie vorhin schon gesagt, man muss da wirklich sich im Klaren sein. Jeder Abend ist ein Abenteuer für sich und man wird wahrscheinlich nie das Ende sehen.
Nein, natürlich nicht. Also das werde ich auch alleine nicht.
Wenn man zu viert spielt, steigt die Chance exponentiell, dass jeder Kampf, dass es einfach überall brennt.
Ja, 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 ja.
Aber ich finde es geil. Das machen wir. Das ist jetzt hier festgesetzt. Ich habe noch nie Pen and Paper gespielt. Ich wollte das schon immer machen. Baldur's Gate ist das, was dem Ganzen am nächsten kommt. Und das mit euch drei Süßmäusen zu machen, wäre ganz zauberhaft. Und deswegen ist es jetzt hier in diesem Podcast festgehalten, dass wir das machen werden. Und dann werden wir innerhalb der Folgen darüber berichten, wie unsere Abenteuer laufen. Und da habe ich Bock drauf. Das wird sehr schön. Aber in dieser Folge soll es nicht um Baldur's Gate gehen, es soll nicht um die Gamescom gehen, sondern es soll um ein Spiel gehen und eben wollte ich die perfekte Überleitung schlagen, als wir bei schweren Spielen waren, weil auch dieses Spiel ist schwer. Heute reden wir über
Pikmin 5. Oh, schade.
Oh, endlich Pikmin nochmal. Ich habe die letzte Folge gehört und Timo fand es ja mega.
Mega.
Deswegen, Timo, du hast es weitergespielt wahrscheinlich,
oder? Ich habe es dreimal durchgespielt, New Game Plus. Geil. Ich habe alle Farben gesammelt und ich habe es deinstalliert mit Genuss, wirklich mit Genuss. Ja. Ich die Reviews reinkommen sehen von den ganzen großen Spielen.
Kopf geschüttelt.
Und dachte mir, Leute, ich lebe in einer Simulation.
Und in der Pikmin Gutes.
In der Pikmin Gutes. Ich wollte es nochmal testen, wirklich. Ich wollte nochmal diesen einen Step weiterspielen.
Ja. Und aus Versehen hast du auf
deinstalliert.
Es war so.
Nein, weil aber Chris und Kuro meinten ja so, es wird danach ja irgendwann so geil strategisch mäßig. Und war ich so, ey, ich könnte das ja probieren. Oder aber ich spiele Baldur's Gate 3, Starfield, Blasphemous 2, you name it. Und deinstalliere Pikmin und lasse Pikmin sein.
Aber da sprichst du was.
Was hast du denn weitergespielt?
Nee.
Du darfst gleich reden, Chris. Okay.
Das Problem ist, also ich habe es mir ja gekauft für 60 Euro und ich wusste einfach, also mir hat es mehr Spaß gemacht, als ich dachte, aber ich wusste, es wird sofort aufhören, wenn dieser Podcast vorbei ist. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, nicht, weil es mir nicht gefällt, weil es halt einfach zu viel gibt. Mhm. Und ich hoffe einfach, ich hab gestern Abend kurz überlegt, so, fuck Starfield, fuck Armored Core, fuck Baldur's Gate. Ich spiele einfach Pikmin. Leck mich alle.
Geil, feier ich.
Hast du wirklich gemacht.
Aber dann war ich so, nee, ich komme gerade nicht aus meiner Haut raus.
Ich hatte gestern gleich einen Moment, also nicht gleich, aber bei mir war es gestern so, Star Wars.
Habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Will ich auch
noch Star Wars spielen?
Habe ich auch Bock
drauf. So, und dann Disc eingelegt. Ja, die müssen Speicherplatz freimachen. So, ja, kriegen wir hin. Und ich gucke und wollte die Schätzung abgeben. Wisst ihr es noch, wie viel Speicher Star Wars braucht?
100?
150 Gigabyte. Krass. Und dann mal so, Ding Dong, Paket ist da. Ist so, ach, Starfield. Ja, sorry, Star Wars, fuck you, ciao.
Und dann hast du Starfield installiert und das brauchte auch 130.
Starfield war schon vorinstalliert. Shoutout Game Pass.
Ja,
okay.
Und wie war es bei dir, Chris? Du hast dir deine Tochter auf den Schoß geschnappt und ihr habt noch ein paar Pikmins gesammelt.
Haben wir. Ich habe es nicht durchgespielt, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gespielt. Und bei meiner Meinung hat sich nichts geändert. Das Tutorial ist die Hölle. Also die ersten 90 Minuten sind super anstrengend gewesen, aber alles, was danach kommt, ist einfach Fun. Fun. Und das macht auch mit der Kleinen super Spaß. Aber ja, wie jetzt schon mehrfach gesagt, es ist einfach gerade so eine Zeit, wo so viele Filetstücke auf dem Tisch liegen, dass es so schwer ist, für ein Spiel, das, also es ist einfach unfair schwer, dass da nicht alles mithalten kann, ist vollkommen klar. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch dann, als ich von der Gamescom kam, nicht mehr Pikmin reingeschmissen, sondern einfach erstmal Armored Core durchgeballert und dann Sea of Stars gespielt, was auch so gut ist.
Und was hast du noch gespielt?
Ich habe noch gespielt Blasphemous.
Ach ja, ich habe den fucking Angelsimulator gespielt.
Wie heißt das? The Angler, Call of the Wild. Ja, habe ich auch gespielt, weil man kann es Koop spielen und meine Frau hat gesagt, ich will angeln und ist auch im Game. So, fuck yes.
Na, angeln. Ja. Toll. Ja,
es ist gerade eine wilde Zeit. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, Starfield zu skippen und habe eben noch Baldur's Gate gekauft und das wird dann jetzt auch noch angeschmissen. Nur ganz kurz. Armored Core habe ich auch bei der Gamescom gesehen und ich habe es jetzt zu Hause gespielt und komplett durchgerusht. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Es war richtig, richtig spaßig und knackige Bossfights. Mir hat das Mech-Basteln super viel Fun gemacht. Er hat nicht gedacht, dass das mich so abholt.
Nice. Das freut mich sehr zu hören. Ob uns denn Blasphemous 2 denn auch Spaß gemacht hat und was es damit eigentlich so auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt in der Infobox und dann schnacken wir ein bisschen darüber. Blasphemous 2, entwickelt vom renommierten Studio The Game Kitchen und veröffentlicht von Team 17, ist der heiß ersehnte Nachfolger des Kult-Hits Blasphemous. Das Team hat sich wieder ins düstere Königreich Qstodia gewagt, um erneut in eine beklemmende Welt religiöser Fanatiker und grotesker Kreaturen uns zu entführen. In Blasphemous 2 erwartet uns erneut ein Mix aus 2D-Metroidvania und Souls-like-Elementen im Pixel-Look. Das bedeutet eine sich stetig weiter öffnende Welt, epische Bosskämpfe und eine beklemmende Atmosphäre, die einen in ihren Bann zieht. Das Markenzeichen des Spiels, das knackige und anspruchsvolle Kampfsystem, kehrt zurück und verspricht Fans der Reihe wieder nervenaufreibende Herausforderungen. Aber das ist noch nicht alles. Blasphemous 2 verspricht auch eine tiefere Story und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für unseren Helden. Erkunde neue Gebiete, stolper über versteckte Geheimnisse und tauch tiefer ein in die düstere Welt von Qstodia. Laut Producer David Arosa wollte man mit dem Sequel noch weiter an das klassische Metroidvania-Genre rücken. Ob es dem Entwicklerteam gelungen ist, finden wir jetzt gemeinsam raus.
möge euer Schwert immer scharf und euer Wille immer gestählt sein.
Also, heftige Infobox.
Ich will mich nicht selber loben.
Ja, also.
Ich wollte gerade sagen, also war heftig auf jeden Fall. Ich habe super viel gelernt, auch selber. Obwohl ich es gerade auch, also irre.
Ich dachte Blasphemous 2 wäre der Nachfolger von Blasphemous 1 und ein Videospiel, aber das ist jetzt, den Turn habe ich nicht kommen sehen.
Mhm. Ja. Ja. Aber was soll ich sagen?
Ganz kurz.
Bevor wir.
Darf ich?
Ja.
Heißt es Blasphemous? Ja, heißt es Blasphemous? Heißt es Blasphemous? Heißt es. Blasphemous?
Blasphemous? Okay, glaube. Okay, ich wollte dich nur mal nachfragen. Marvin, wie heißt das Spiel?
Ja, das sag du es mir doch bitte.
Blasphemous?
Ne, wie hieß das?
Nee, ich möchte jetzt bin ich ein bisschen schämer.
Ich würde aus dem Bauch sagen,
Blasphemous.
Blasphemous.
Warte.
Okay, machen wir hier den Google.
Blasphemous. Aber wir können auch einfach jeder was sagen, was man will. Ich finde
Blasphemous
fand ich auch geil.
Für mich klingt Blasphemous richtig.
Ich finde auch Blasphemois.
Blasphemois.
Vielleicht sollten wir so ein bisschen wie bei Pokémon einfach jedes Mal einen anderen Namen aussprechen und einfach das durchziehen.
Der Fuchs.
Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, lieber Chris, deine Stimme ist so schön. Ich würde dich ganz gerne kurz reden hören und erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht's denn in diesem Spiel? Über was kannst du so ein bisschen
in welchem Spiel
den groben Rahmen zusammenfassen von Blasphemous?
Also wir haben ja quasi jetzt alle wichtigen Infos schon aus der Infobox, aber man kann sagen, Blasphemous ist auf jeden Fall ein solider, stabiler, blutiger, wunderschöner Indie-Titel. Metroidvania ist
ja,
schwer.
Ja, ich meine so wirklich Story. Also
ey, Story-technisch,
das Genre.
Bist du irre?
Keine Ahnung.
Ey, die Story.
Nein,
niemand kennt die Story. Ich erzähl mal ganz kurz, wie mein Start mit Blasphemous 2 war, okay? Ich hab draufgedrückt, let's go. Ich hatte Ultra-Wide-Screen-Support an, also einfach Fullscreen auf meinem Ultra-Wide-Screen und es kommt wunderschönes Intro.
Weird Flex.
Mit spanischem Sound. Und ich denke mir okay, also es ist anscheinend ja super unwichtig, dass ich jetzt mitkriege, worüber die Person redet, denn ich habe nur spanischen Sound und keine Untertitel. Und dann denke ich auch so irgendwann so, der Bildausschnitt ist so weird. Und so, okay, weiter. Und so nach 2-3 Minuten ist der Untertitel irgendwann zweizeilig und ich sehe so eine angeschnittene Reihe Text unten am Bildschirm. Und ich so, well, naja, okay. Ja, aber die Uhr läuft, ne? Ich meine, wir werden die Frage klären, wer weiter gekommen ist. Deswegen war für mich auch nochmal Neuanfang keine scheiß Option. Also habe ich irgendwann dann, als ich irgendwann wieder ins Menü konnte, habe ich dann auf Einstellungen gemacht und Vollbild ausgemacht und dann so, siehe da, das Bild ist eigentlich viel größer, aber es hat halt keinen Ultra-Wide-Support. Und deswegen, ich habe sowas von keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Es ist
okay,
irgendwas Blut.
Perfekte Person gefragt. Ja.
Aber ich meine,
wer kann denn was zur Story sagen? Ganz ehrlich, herrlich ehrlich. Nee, okay, Kuro ist der Einzige, weil ich habe auch keine Ahnung. Mm-mm. Hau raus.
Also es geht um Buße.
Ja.
Mhm. Es geht um eine Stadt, die von Säulen getragen wird.
Ja.
Und es knüpft direkt an der letzten Erweiterung vom ersten Teil an.
Oh, danke schön.
Und wenn man,
danke, dass du uns erleuchtet hast.
Wenn man große Bösewichte kaputt schlägt, dann wird die Stadt gesenkt.
Oh. Weil man möchte dahin. Da
du
gibt's
willst
einen
da hoch.
Ja. Der hat wahrscheinlich nichts Gutes vor.
Der hat einen Umhang bekommen. Das habe ich, also Menschen mit Umhängen sind böse, sagt er.
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es geht um Buße. Das ist.
Ich meine, grundsätzlich, es ist ja nicht nur Metroidvania, es geht ja auch schon so ein bisschen so in die Souls-like.
Ja, komplett.
Ja. Und das geht halt nicht nur spielerisch, sondern auch so Storytelling-mäßig, dass du einfach so eine Story hast, wo du denkst so, warte mal. Und NPCs hast, die reden und wo du denkst so, was?
Oh,
wie? Ja. Was? Könnt ihr nicht einfach einen geraden sagen?
Ja, genau das. Wo ich auch bei das
Subjekt Prädikt.
Bei Elden Ring, George Martin hat mitgeschrieben. Ja, let's go! Durch den Altar der Senke kam das Licht runter. Die Schwester des Todes ist mein Wächter. Hier, nehme diesen Stein. Okay, kann ich den Stein irgendwo... Dieser Stein wird der Weg zum Grund. I'm out of here. Und das ist dasselbe bei Blasphemous 1 und 2, wo ich so bin, so, ey, mir gefällt die Atmo, mir gefällt das Setting. Wer ich bin, wer ihr seid, wen ich da irgendwie in den Arsch trete, ist mir egal. Hey, du bist so ein Pope mit einer Lanze, finde ich geil. Ja. Auf welcher Seite bist du? Ist mir egal. Oh, Kirchenglocken. Hey, die sprechen Spanisch. Und der ist mich so, ey, macht ihr euer Ding. Ich spiele hier wegen dem Setting.
Ja. Aber Blumphemous ist ja jetzt nicht nur ein Spiel, wo man irgendwie Dark Souls und Metroidvania so ein bisschen vermischt, sondern es gibt ja tatsächlich sogar Pokémon-Elemente. Nämlich, wenn das Spiel startet, muss man nämlich die große Starterfrage klären, nämlich welche Waffe wähle ich denn zu Beginn? Da hat man nämlich 3 zur Auswahl und da würde es mich natürlich auch stark interessieren, wofür ihr euch entschieden habt, weil ich bin ja wirklich blauäugig da reingelaufen.
Es gibt nur eine richtige
keine
Antwort.
Keine Ahnung, worum es...
Ich weiß, dass Chris
dicke Schwert hat. Halt doch mal die Gosch jetzt hier. Also, ich hatte ja keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Ich dachte ja, das ist ja ein Roguelike.
Ja.
Oder Roguelike zumindest.
Aber könnte man denken beim Start.
Ja, klar. Ja, so ein bisschen. Und deswegen dachte ich mir, es ist scheißegal, was für eine Waffe wähle. Ich nehme jetzt einfach eine und im nächsten Run nehme ich die nächste. Here we go. Und habe erst dann bitterlich feststellen müssen, ich muss mit der Wahl ja leben. Mhm. Und ja, deswegen. So, jetzt habt ihr dazwischen gelabert. Timo, was hast du denn genommen am Ende?
Ich möchte meinen Pick nehmen, dass Chris das dicke Schwert genommen hat, weil so kennen wir den Chris, den mag dicke Schwerter. Ich hätte zuerst, ich wollte auch das dicke nehmen, war mir aber zu langsam. Dann wollte ich die Double Blades nehmen, weil die so cool aussahen, so Leonardo-mäßig. Hab aber gemerkt, nee, die sind mir zu dolchig und hab dann diesen Säbel genommen. Also dieses eine Normalo-Langschwert-mäßige.
Plus eins Säbel.
Okay, ich sag ganz ehrlich, ich hatte als erstes den Säbel in der Hand und dann habe ich mir gedacht, nee, mach's mal was Neues. Und bin zu diesem...
Chris hat keine Waffe genommen und spielt einfach mit No-Hit.
Einfach mit den Bolzen rein. Nee, ich hab mir, also dann hatte ich auch die Dolche in der Hand und ich, nee, die waren es nicht. Die waren mir zu schnell und ich dachte, die machen bestimmt keinen Schaden. Und dann habe ich den, diesen riesen
Prängel der Liebe
Kolben genommen und hab dann ein bisschen das Movement getestet und dachte so, Alter, der trifft schon so ungefähr den halben Screen, wenn ich mit dem springe. Und dann dachte ich, why not? Aber auch hier, ich dachte auch am Anfang, ey, vielleicht kann ich ja dann wieder zurück und eine andere Waffe nehmen, wer weiß. Ach, scheiß drauf, ich nehme die einfach mal. Und ich bin mit dem Riesenkolben raus.
Story of my life.
Und ich bereue nichts, ich bereue es keine Sekunde. Es war eine, und mittlerweile habe ich tatsächlich auch die anderen Waffen getestet. Ey, der Kolben ist einfach Nonplusultra.
Ich bin tatsächlich mit den Doppelschwertern gegangen.
Ah, ich wusste es. Hätte ich gecallt.
Zwei Waffen ist besser als eine Waffe.
Hätte ich gecallt.
Ah, nice. Ich fand Dual-Wielding, finde ich immer an Spielen cool, weil das sieht einfach nice aus.
Es sieht und fucking geil aus. Ja, voll. Total.
Bin ich damit reingegangen. Jetzt würde mich halt interessieren, man kriegt ja im Laufe des Spiels auch noch andere Waffen. Ich habe das gar nicht richtig im Kopf. Sind das die Waffen, die man da am Anfang sich hätte auswählen können?
Ja, es sind die Waffen vom Anfang und es ist auch super wichtig, weil, und das ist eine Sache, die ist mir wirklich erst so in der letzten Viertelstunde Spielzeit dann klar geworden, als ich die anderen Waffen gefunden habe. Das Spiel gibt dir immer, also das Spiel gibt dir von Anfang an 3 verschiedene Sachen, die du benutzen kannst. Für mich war es klar, dass eine Glocke, ich schlag drauf und dann sind Dinge passiert. Was ich aber nicht wusste, ist, mit den anderen Waffen hätte ich das nicht tun können. Dafür gibt es aber so Spiegel. Ja. Und wenn du die Doppelklingen hast, dann kannst du mit diesen Spiegeln dich so ein bisschen teleport warpen.
Ja.
Und es gibt noch so eine Sache, das sind diese Boden, also diese braunen Ast-Türen, die du dann halt mit dem Schwert aufkriegst. Und ich dachte die ganze Zeit so, ey, es ist ja in einem Metroidvania gar nicht verwunderlich, dass Barrieren da sind, die du erst später kriegst. Aber ich fand super interessant den Twist, dass du am Anfang dein Schicksal so weit bestimmst, dass jetzt jeder von uns, der eine andere Waffe hatte, andere Wege bereist hat, weil wir eben diese eine Mechanik nur hatten für uns.
Ah, nice. Das ist ja geil.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist geil, aber ich war auch sehr lange sehr lost.
Ja, same.
Weil ich dachte so, also man kriegt ja die Aufgabe, hier, ne, 3 Obermotze, hau den aufs Maul, dann ist das schon mal nicht schlecht. Und das ist so das, was ich mir so gemerkt habe. Das
ist die Main-Quest.
Ja, schreitet hinfort und bestraft. Und ich so, okay, 3 Leute aufs Maul.
Ist ja ein bisschen wie bei Hollow Knight. Du hast auch diese fetten Marker auf dem Feld und du weißt so, da muss ich hin und wie ich da hinkomme, gucken wir mal.
Ja.
Und ich bin dann relativ schnell, habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir die Karte angeschaut. Ich gehe Richtung Osten. Wird schon gut sein. Und dann habe ich aber gemerkt, so, komme ich nicht weiter? Ich so, okay, muss ich vielleicht doch woanders hin? Und bin in die andere Richtung. Und dann war ich da irgendwie in so einem Gebiet. Das war ganz cool, aber da kam ich auch nicht weiter. Und ich so, nee, das geht doch. Und ich bin sehr lange sehr panisch durch die Gegend gerannt, weil ich halt die ganze Zeit so war, ich muss einen Boss finden, wenn ich da jetzt gleich in die Aufnahme gehe. Und ich muss Chris Schulz sagen, dass ich keinen Boss gesehen habe. Der lacht mich aus.
Ja. Und hast du einen gesehen?
Ich habe einen gesehen. Oh. Und ich habe ihn.
Okay, welchen?
Im zweiten Versuch, das war die Fechterin.
Es war, also es gibt oben, unten und rechts.
Ich glaube rechts.
Okay, krass, weil das war eben meine Sache. Ich habe zuerst versucht, nach unten zu gehen und nach rechts. Das hat beides nicht geklappt so richtig. Ich bin immer in irgendwelchen Wänden gescheitert. Und dann bin ich nach oben gegangen. Und vielleicht ist es so, dass jede Waffe dir erstmal ermöglicht, nur diesen einen Boss zu machen oder sowas. Aber vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Aber ich habe dann meinen Weg zu dem Boss nach oben gefunden und habe den umgehauen. Und ich muss gleich sagen, mehr Bosse habe ich auch nicht gehabt. Also wahrscheinlich ist dann unser Boss-Counter gleich. Es gibt einen Tutorial-Boss, also so zweiter Screen, den hat jeder von uns gesehen.
Ja, ja.
Und dann gibt es eben die drei Bosse, davon habe ich einen gemacht. Und dann war der Progress, glaube ich, womit wir messen können. Also ich habe einen Skill gelernt, dass man sich an Wänden festhalten kann. Der super nützlich ist dann irgendwann. Und dann eben am Ende noch die beiden anderen Waffen gefunden. Und das war so mein Progress-Stand dann.
Ich habe eine weitere Waffe gefunden.
Ja.
Die beiden
Dual-Dolch-Dinger.
Ich habe eine Flask gefunden.
Eine Flask habe ich auch, ja. Genau, habe ich auch.
Ich habe dem Bildhauer, den konnte ich was geben.
Ich hatte dann am Ende so 6 Statuen, glaube ich. Aber also ich hatte 3 Slots für 6 Statuen, die ich benutzen konnte. Es gab diesen Bund, wie nennt man das, dieser Gebetsbund, Gebetsperlen, sowas, ich weiß nicht. Ja,
da gab's im ersten Teil.
Genau, da hatte ich ein paar Sachen für und ich glaube, ich habe eine NPC-Quest gefunden, so ein Ninja in Grün, der dann auch rumgelaufen ist, den habe ich ein, zwei Mal bequatscht. Hattest du vor deinem Boss auch die Möglichkeit, wurdest du von dem NPC gefragt, ob er dir helfen soll?
Nee.
Das war nämlich bei meinem so.
Ich habe so einen NPC getroffen und die meinte so, ich krieg kein Gespräch, kann ich irgendwie einigermaßen wiederholen. Aber es war so, ja, du bist auch hier. Das ist ja cool. Wir werden uns wiedersehen. Oder irgendwie so. Und dann hatte ich auf einmal
so
eine Speerspitze in der auch in der Hand.
Genau, das ist der erste Encounter. Da schenkt sie dir die Speerspitze.
Ja.
Oder ja.
Aber ich habe auch noch ein paar andere NPCs getroffen und das ist halt wie im ersten Teil von Blasphemy. Die sehen halt so, also es sind stellenweise wirklich absurde Gestalten.
Mhm. Ja.
Und das liebe ich einfach.
Ja. Die Händler sind nice. Es sind halt ganz normale Händler mit Zeug auf dem Rücken. Aber allein, als ich das erste Mal den Typen oder die Frau getroffen habe, die mir meine Sünden vergibt, was in dem Fall bedeutet, dass ich meine Mana-Leiste zurückkriege, dann irgendwann und auch hier wieder, man kann sterben, obviously. Und dann geht man dahin und sammelt sein Zeichen wieder ein und kriegt dann quasi seine Strafe wieder erlassen. Aber bei mir war es irgendwann so, dadurch, dass ich halt auch schnell sein wollte, dass ich nicht jede Leiche zurückgeholt habe. Und irgendwann war meine Leiste halt nur noch 10% oder so. Ich kann nichts mehr machen. Ich hatte einen Skill, also einen Zauber, der mich zurückholt, so ein Homeward Bone, quasi teleportiert ich in die Stadt. Ich konnte ihn irgendwann nicht mehr machen, weil ich einfach keine Mana-Punkte mehr hatte. Da musste ich mir alles vergeben lassen für 2000 Währung.
Krass. Also ich finde auch, dass Pflaumenmus 2 einfach ein sau schweres Spiel ist. Und ich finde es auch super spannend, wie unterschiedlich unsere Erfahrungen tatsächlich bei dem Spiel sind, weil ich bin ja mit den Schwertern dann gestartet und ich habe mich halt echt so ein bisschen durchgewuselt. Ich habe keinen Boss gesehen, also meine 2 Stunden waren so gefühlt 2 Räume davor zu Ende und ich sehe so, ne, das ist direkt darunter, ich bin quasi bei dem. Ich hatte das ähnlich wie Kuro auch so ein bisschen, ich war ein bisschen lost, so nach einer Stunde war ich lost, ich wusste nicht, wo soll ich jetzt hingehen, ich habe irgendwie gerade kein Gefühl, dann habe ich diese Keule gefunden, die Feuer macht, Also da, wo du halt gegen die, wie heißt es, gegen diese Glocken schlagen kannst. Und da hat sich auf einmal für mich alles geöffnet. Und dann ging es auf einmal voll schnell. Dann wusste ich, okay, jetzt, damit kann ich dahin gehen, dahin, dahin. Und dann hatte ich am Ende, habe ich 11 verschiedene Gebiete gesehen. Also die sind ja immer so farblich koloriert und haben dann alle auch einen speziellen Namen. Da hatte ich dann am Ende 11 Stück von. Das heißt, ich habe irgendwie, was ich halt krass fand, das Spiel wechselt relativ schnell die Areale und relativ schnell eben auch das ganze Habitat drumherum und wie es aussieht. Dadurch hat man sehr viel schnellen Wechsel drin. Dadurch wird das Spiel sehr kurzweilig und wirkt sehr schnell vom Pacing her. Aber ja, kämpferisch war es dann natürlich schwer. Ich bin auch einige Male gestorben und wie bei dir dann so. Ich war dann so, ja okay, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin und dann bin ich nochmal gestorben und dann wurde die Leiste immer und immer kürzer, sodass ich am Ende irgendwie nur noch die Hälfte hatte oder so. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, bei vielem bei dir. Also ich finde es krass, dass du 3 Waffen hast, Chris. Bei mir waren es dann nur 2. Ich hatte 3 Skills mit runter und 2 Skills, glaube ich, mit Normalkreis. Auch 3 Slots für die Statuen, einige mehr. Ich habe die aber auch gar nicht eingesetzt, weil ich nie zurückgegangen bin zu diesem Bildhauer.
Die waren super strong, also das kann man mal sagen. So, also ich hatte jetzt halt mit dem Flegel gespielt, 15% Damage auf den Flegel, dann nochmal x Prozent, ach so, dann 25% mehr Stun, was bei dem Flegel halt ultra krass ist. Also hier, es gibt die Mechanik, dass du jemanden stunst und dann kannst du so eine Art Finisher machen, der mega cool aussieht teilweise.
Mega cool sieht das aus.
Aber da, also danach, da kann man schon von einem Bild sprechen, den man danach 2 Stunden hatte. Das war schon richtig, richtig cool.
Aber es ist auf jeden Fall total faszinierend, dass wirklich so diese Umgebungsgegenstände, nenne ich sie mal, mit denen man interagieren kann, wirklich von der Waffe abhängig sind und dadurch, dass du eine unterschiedliche Waffe hast, echt ein anderes Erlebnis hast. Wie war es denn dann bei dir, Timo? Wie weit bist du denn gekommen in 2 Stunden?
Also bei Bluffy Fifi Zwi habe ich mehr das Setting mir einverleibt, weil ich bin ein riesengroßer Fan vom ersten Teil und beim ersten Teil war es irgendwann so, habe ich aufgehört zu spielen, weil ich hatte so viel Areale offen und wusste nicht, wo ich wann, wie, wo hin kann und war so, ich habe keine Ahnung, ob der Boss zu schwer ist gerade und bla bla bla. Und haben sie dann immer aufgehört, mit Blasphemous 1 zu spielen. Blasphemous 2 jetzt gerade, ich habe eine Waffe, ich habe keinen Boss gesehen, ich habe 3 unten X-Dingsies und habe wirklich langsam gespielt. Also wirklich so dieses, ich gucke mir auch ganz gerne dann halt von den Gegnern diese Animationen an, so, weil ich liebe Pixel-Art. Nehmen wir jetzt mal Dead Cells oder The Messenger und sowas halt oder jetzt auch die neuen Sea of Stars und sowas. Wenn du so siehst, wenn einfach diese Charakter da so stehen und irgendwie so ein bisschen pulsieren so oder wenn die diesen ausholen und sowas, das lieb ich mir einfach anzugucken. Und fand auch schön, was du gerade meintest, diese ganzen Welten, die dann so sind. Und ich habe auch aufgeschrieben in meinen Notizen Super Mario für Erwachsene mit Gore, weil du kommst in so eine neue Welt rein und bist so, ah, okay, das ist jetzt hier so ein Himmelreich. Und dann warst du vorher in so einem Wald zum Beispiel. In diesem Himmelreich hast du jetzt irgendwelche Totenköpfe mit Flügeln und die fliegen dann so und die schießen so einen Feuerball. Und du bist so, ey, die wissen ganz genau, was sie da machen. Die wissen ganz genau, dass das so ein Nostalgiefaktor von damals Super Mario World ist. Dann gab es auch so Kreaturen, die an der Wand lang krabbelten. Die waren so kleine Bälle mit so Stacheln, so Dornen.
Ja, die Fucker.
Ne? Und du bist so, ey, das hab ich schon gespielt. So, das habe ich schon in so einem netten, lustigen Mario Castle mal gesehen, wo einfach dann so ein Krabbelvieh in der Wand ist. Und du weißt so, du musst halt richtig springen, damit du da drankommst und sowas halt. Das ist diese geile Mischung aus Souls-like, weil es halt wirklich bockschwer ist und halt auch dieses Metroidvania, was so geil wirklich funktioniert und aber auch dieser Plattformer Super Mario Feeling, weil es sich so geil irgendwie so geborgen anfühlt, was ich sehr, sehr, sehr schön fand. Ich habe so ein bisschen versucht, die Map aufzudecken und zu gucken, wo kann ich wo, wie wann hingehen, mit dem Wissen, ich werde das Spiel safe weiterspielen, weil ich liebe dieses Franchise und einfach so viel Eindrücke konsumieren von dem, weil jetzt nur ein Weg zu gehen und dann jetzt heute darüber zu sprechen, dass es nur im Wald lang geht zum Beispiel, war ja ein bisschen boring, wollte ich das sehen, okay, es gibt da halt die Höhlen, da gibt es dann da den Wald und so. Und jetzt wurde schon erzählt, dass es noch andere Waffen gibt und so, da habe ich schon richtig, richtig Bock, das zu erkunden alles. Ich finde es richtig, richtig, richtig geil. Es knüpft genau da an, wo eins aufgehört hat. Ich habe es ja nie durchgespielt, aber es ist so, es fühlt sich sehr heimisch an. Plus, mir sind sogar auch Gegner habe ich begegnet, die schon im Teil 1 dabei waren. Wie schon erwähnt, dieser Pope-Dude, der mit dieser Lanze zum Beispiel, den gibt es auch schon im ersten Teil. Finde ich aber nice, weil du hast ja auch in jedem Super Mario einen Goomba oder einen Koopa dabei. So, das finde ich dann geil, dass es in derselben Welt stattfindet.
Finde ich auch nicht
Spielt
schlimm.
Spielt man eigentlich denselben Charakter, Timur, wie im ersten Teil?
I think so. Kuro nickt. Ist so ein bisschen, also als würdest du Naruto Shippuden gucken, ist so, ich will Hokage werden. Was hast du in den 400 Folgen davor gemacht? Und so ist, glaube ich, Blasphemous 2.
Also, ich habe Blasphemous 1 damals auch gespielt. Und da erschien ja, ich glaube, im letzten Jahr noch so ein Update mit so einem neuen Gebiet oder so. Und das ist quasi die Brücke gewesen zum zweiten Teil.
Okay.
Und
das hast du das gespielt?
Direkt am zweiten Teil an? Nee, leider nicht.
Ich auch nicht. Schade eigentlich. Ja, aber kann man ja dann auch nachholen.
Merkt man denn bei Blasphemous Shippuden jetzt, dass da quasi auch so eine Art Power-Up stattgefunden hat? Also ist der Charakter auch irgendwie stärker oder besser geworden als im Teil davor? Ist er gewachsen? Ist da ein Unterschied? Oder ist es am Anfang derselbe Charakter bei beiden Spielen?
Ich glaube, es ist derselbe. Das ist so ein bisschen wie Ori. Wenn du Ori 1 und 2 spielst, fühlst du dich wieder wohl, wenn du 2 spielst und hast wieder Bock auf ein neues Ori-Game. Du kriegst aber genau das, was du erwartest, denke ich mal.
Schade, Ori. Ich sag mal, bei Ori Ori 2 hast du ja quasi eine andere Mechanik, dass du dieses Schwert da hast und so. Es spielt ja sicher schon ein bisschen anders. Du hast so
das
Gefühl, es ist nicht mehr. Ori ist
das
schon
auf jeden Fall.
Ori
das ist auf halt jeden Fall. Ich glaube, das kommt bei Blasphemous jetzt im 2 im Laufe des Spiels, dass du merkst: Ach, guck mal, ich habe auf einmal ein Jetpack.
Habt ihr das Jetpack gefunden?
Laser. Das ist ja zumindest so, dass du ja am Anfang aus Waffen wählen kannst. Das war ja im ersten Teil nicht so.
Okay. Nee, aber je mehr ich gespielt habe, umso mehr habe ich das auch echt gefeiert. Ich dachte am Anfang, ich meine, bei Bloodborne hattest du es ja auch, dass du hier, nimm eine von den drei Waffen und dann machst du dir das Leben halt entweder ein bisschen schwerer oder leichter, aber hier fand ich es tatsächlich saugeil, dass da noch mehr dran hängt. Das, wie gesagt, das habe ich auch am Anfang habe ich gedacht, ich bin zu dumm, um diese Spiegel zu verstehen. Vielleicht muss ich die drehen, vielleicht muss ich mit denen irgendwas machen. Klar ist, die bringen mich irgendwo hin, wo ich jetzt nicht hinkomme. Und irgendwann habe ich dann mit den anderen Waffen draufgehauen und so, oh, okay. Okay, jetzt verstehe ich alles. Und dann habe ich auch nicht mehr nach dem Boss gesucht, sondern nach der dritten Waffe. Und damit ich dann halt alles sehen kann. Es ist wahnsinnig, krass, wahnsinnig spaßig.
Ich dachte, als du es am Anfang erwähnt hast, dachte ich, dass du 3 Runs geschadet hättest, weil du 3 Waffen testen wolltest.
Nein.
Aber jetzt hast du ja einen Charakter, einen Run, aber 3 Waffen gefunden.
Genau.
Und das ist diese geile Metroidvania-Mechanik, die du schon direkt so mitkriegst. Du bist so, ey, da oben komme ich noch nicht hin, aber ich mache mir jetzt eine Markierung hier hin. Ich weiß, wenn ich Double Jump habe, dann gehe ich da hin. Voll geil.
Double Jump habe ich die ganze Zeit gesucht. Also hier, Hands Down, ich habe die ganze Zeit gehofft, ich finde den Double Jump noch. Ich habe ihn nicht gefunden.
Jetpack finden.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin an so vielen Mechaniken vorbeigekommen, wo du ihn gebraucht hast. Deswegen war mir vollkommen klar, dass er existiert. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, vielleicht hat einer von euch den noch gesehen und ich bin einfach blind. Weil gibt's ja auch manchmal in solchen. Man muss ja sagen, bei Blasphemous 3, 2 ist es ja so, dass du. du hast ja eine Map, aber die Map ist nicht sehr benutzerfreundlich. Nee. Es ist oldschoolig gehalten und es ist auch bewusstes Stilmittel, dass die Map eher, also wie schon gesagt, es sind dann Farben. Es sind Vierecke und Farben, aber viel geben sie dir nicht. Keinerlei Bezugspunkt, wo du sagst, ja, das ist der Raum mit den 2 Glocken oder sowas. Aber im Endeffekt, du hast auch die Möglichkeit, die kleine Markierungen in die Räume zu setzen, auch nicht an eine Stelle oder so. Es ist dann einfach in dem Raum. Sowas wie, hier muss ich noch mal hin. Also ich habe mir für mich dann ausgesucht, der blaue Stein heißt, hier musst du noch mal hin. Der, keine Ahnung, die andere Figur heißt, wenn du verstanden hast, wie die Spiegel funktionieren, musst du hier noch mal hin. Es gibt dir alles, was du brauchst, aber es ist bewusst schwierig gehalten für dich. Und das wird dafür sorgen, dass du dich verläufst. Also ich denke, jeder von uns hat jetzt einmal gesagt, dass er komplett lost war, als er da rumgesteuert ist. Das ist einfach komplett gewollt. Und das ist auch gut so, dass du da mehrmals alles abläufst. Dafür ist es kurzweilig und flott. Du kannst ja auch Speedrun-mäßig teilweise dann Räume überwinden, ohne alle Monster irgendwie zu besiegen, was du vielleicht am Anfang noch machst und sowas. Ich fand es tatsächlich hat für mich richtig gut funktioniert.
Ich wollte dich fragen, wie viel, weil wir eben diesen Genre-Mix auch hatten, dass da auch so Souls drin steckt. Also wie viel Dark Souls steckt denn in Blasphemous 2 drin?
Naja, also insofern, also wir haben ja schon ein paar Sachen erwähnt, dass man halt, wenn man stirbt an dem Ort, wo man gestorben ist, etwas hinterlässt, was man einsammeln kann. Dass es halt Punkte gibt, wo du dich quasi hinknien kannst, wo es, also quasi so leuchtfeuermäßig, wo du dann startest, wenn du irgendwie gestorben bist, wo du halt auch deine Tränke und dein Lebensenergie,
die Gegner respawnen,
wiederherstellen kannst und die Gegner respawnen, genau. Es gibt NPCs, die sich sehr mysteriös geben und halt auch dann aber trotzdem irgendwas von dir wollen.
Items, und auch du, sehr schön.
Ja. Ja, dass du denen das halt irgendwie geben musst und es hat halt auch knackige Bosskämpfe.
Mhm. Wie war denn, kannst du kurz von deinem Boss erzählen, weil den habe ich ja noch nicht gesehen. War der schwer?
Nee, der war nicht schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also es war auch im ersten Blasphemy war es so, dass ich die Bosskämpfe eigentlich leichter fand als einige Stellen in dem Spiel. Und ich hatte bei meinem Bosskampf, musste ich halt vorher durch einen Raum, und das finde ich eigentlich, hat mir jetzt auch nicht so super gut gefallen. Also es gibt halt so Räume, da kommst du rein, schließen sich die Tore und dann hast du so einen kleinen Wellenkampf.
Mhm. Ah, richtig. Halt
so und das waren so vier Wellen und das war einfach so, hätte
ich nicht gebraucht. War das immer vor dem Boss oder was?
Nee, das ist, wenn du eine Truhe findest zum Beispiel.
Ah, okay. Also nee, ich hatte die Wellenkämpfe auch. Mich hat jetzt nur interessiert, ob der Checkpoint unfair gesetzt ist, dass du davor erstmal deine Tränke verlierst oder sowas.
Nee, der Checkpoint ist schon in der Nähe. Ich muss dann nochmal, dazwischen war noch ein Raum, aber ich musste halt diesen Challenge-Battle-Raum machen, um halt Zugang zum Boss zu bekommen.
Ah, okay.
Und das waren halt vier Wellen mit zum Teil also wirklich vielen Gegnern, vielen nervigen Gegnern und am Ende so ein Riesenklotz in der Elite-Version, wo ich mir dachte so, ja. Also das brauche ich in dieser Form jetzt vor dem, damit ich halt diesen Zugang zu diesem Boss, also ich verstehe schon, ist halt ein Skill-Check vor dem Boss, aber ich fand diesen Raum schwieriger als der Bosskampf. Das war halt gegen so eine Fechterin, eine Phase, relativ straightforward, also da habe ich halt zwei Versuche gebraucht und bei diesem Challenge-Raum habe ich, glaube ich, fünf Versuche gebraucht.
Okay.
Ja, okay.
Ich glaube, da hättest du dich wahrscheinlich ein bisschen leichter. Also ich habe gerade bei den Challenge-Räumen habe ich gemerkt, dass dieser große Flegel extrem strong ist. Bei den Bossen macht natürlich auch gut Schaden, aber du kannst halt vor allem, wenn viele Gegner, viele kleine, viele quirlige Sachen und so in deine Richtung springen, kannst du sie damit halt sehr gut in die Schranken weisen, weil du hast A, Range und B, haust du ihnen halt auch richtig die Bud Spencer-Faust oben drauf und dann bleiben sie auch erstmal stehen, bevor sie was Neues machen und sowas. Das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, dass also über kurz oder lang kriegt ja jeder dann relativ schnell alle drei Waffen und dass man dann auch schön hin und her wechselt, je nachdem, was gerade gebraucht wird.
Wie und wo kriege ich die Waffen?
Die sind einfach wie Fähigkeiten in einem anderen Metroid, sind die einfach irgendwo in irgendeinem Raum, kommst du rein, großer Altar mit der Waffe drin, du gehst hin.
Ah, also sind die so ein fixer Punkt im Spiel?
Genau, die sind quasi an Item Places.
Gut. Eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Grafik. Das wäre vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt, weil es ist ja jetzt ein sehr pixelartiger Look. Wie habt ihr den wahrgenommen? Fandet ihr den cool oder war das eher so, ach?
Herrlich. Also liebe ich, habe ich beim Vorgänger schon geliebt. Und das ist so schwer, weil bei so einem Spiel, das darauf halt, also auf die Ästhetik auslegt, ist es schwer, einen Nachfolger zu machen und zu sagen, sieht jetzt cool aus, wir haben eine neue Engine. Das ist ja alles Quatsch. Es sieht ja einfach genau so aus. Aber das ist für mich vollkommen cool. Und gerade dann bei so, es gibt jetzt nur als Beispiel einen großen Gegner, der, also den gibt es mehr in Farben, aber sagen wir jetzt mal den grünen, der hat eine riesen Keule in der Hand, haut auf den Boden. Und wenn du schaffst, den zu finishen, dann nimmst du ihm halt seine Keule weg und du machst so ein Frontflip-artiges Ding und haust ihm seine eigene Keule halt in die Fresse und das sieht in dieser Pixeloptik halt todescharmant aus. Also mich holt dann damit halt voll ab.
Den hatte ich in diesem Challenge-Raum am Ende in Blau.
Ja, genau, der Blaue ist auch richtig eklig mit seinen Blitzen. Ich glaube, ich war sogar in dem Challenge-Raum, jetzt ärgere ich mich, dass ich den zweiten Boss nicht, ich musste nicht aufhören.
Ah, krass.
Egal. Ja. Zwei Stunden sind zwei Stunden. Nee, aber wie war's für euch? Also mich hat's abgeholt.
Also ich habe den Teil 1 von Blomfy Schmuffs nur gespielt, weil mich die Ästhetik angesprochen hat und die Grafik halt. Und genauso auch bei Dead Cells und Messenger, die schon genannt wurden. Und dann erst gemerkt, sind ja mega geile Spiele. Manchmal gibt's auch Games im Game Pass, die geil aussehen. Und dann merke ich aber schnell so, da fehlt's mir dann aber an Gameplay oder Steuerung oder sonstigem. Und demzufolge schafft es dieses Game beides auf meine richtigen Knöpfe zu drücken und deswegen ist es so ein Bonus on top noch, dass du halt, wenn neue Gegnertypen aufkommen, dann bist du, geil, guck mal, da ist jetzt ein, keine Ahnung, der Schildmann zum Beispiel. Dann guckst du, und ich war wirklich so, okay, greif mich mal an, ich will einfach nur sehen, wie du angreifst und welche Movements du hast, einfach weil es so geil aussieht halt. Und deswegen riesen Fan von diesem Artstyle, dieses Pixel Art mäßige, finde ich richtig geil. Gibt auch manchmal welche, die ich nicht so nice finde. Stardew Valley zum Beispiel ist bestimmt ein tolles Spiel, habe ich nur eine Stunde gespielt, aber das ist ja mehr so in diese SNES-Richtung. Mhm. Das ist nicht so meins, obwohl ich SNES liebe, aber ich liebe wirklich eher diesen Artstyle von so Pixel-Pixel-Art halt.
Ja, es ist ja tatsächlich, also mir gefällt der Stil auch. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, war, dass die Zwischensequenzen jetzt so einen Zeichentrick-Animationslook haben.
Stimmt.
Was im ersten Teil nicht so war. Mhm. Da war ich erst so, finde ich schade, aber ich finde, die sehen auch cool aus, aber ich vermisse so ein bisschen, weil das ist halt so Pixel, so geiler Pixel-Look, sieht halt einfach heftig cool aus. Und diese Zwischensequenzen im ersten Teil waren halt auch einfach in diesem Pixel-Look und die sahen halt super cool aus. Und Esther hat das für Game 2 gespielt und die meinte dann irgendwann so, weil wir auch dann so da saßen und so, also die Zwischensequenzen sind schon cool, aber passt halt irgendwie auch nicht so wirklich. Also es passt schon, aber wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann vermisst man das schon ein bisschen, aber ich glaube, das ist halt einfach so, der Typ, der die Zwischensequenzen im ersten Teil gemacht hat, arbeitet nicht mehr beim Studio.
Wahrscheinlich.
Ah, stimmt. Hab dann gedacht, okay, dann machen wir was anderes.
Stimmt. Krass. Nee, also ich finde auch, der Look hat echt viel rausholen können, hat sehr viel Atmosphäre aufgebaut, sag ich mal so. Und das hat schon super viel Spaß gemacht. Insgesamt vielleicht so in die Richtung von Timo und Kuro blicken, weil ihr scheint ja den ersten Teil gespielt zu haben. Würdet ihr sagen, der zweite fühlt sich jetzt nach 2 Stunden besser an als der erste und wer vielleicht mit dem ersten nicht 100% warm geworden ist, weil es vielleicht irgendwelche Schwächen oder sonst irgendwas hatte, sollte trotzdem nochmal in den zweiten Teil reinschauen?
Boah, ich habe irgendwie bisher das Gefühl, it's more of the same, was ich als Fan nicht schlimm finde. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand gar keine Berührung mit diesem Game hat, dann kann er oder sie zu 1 oder 2 greifen, gefühlt. Und ich glaube, es zeigt sich erst noch, dass da noch was, also wie, ne, nochmal Beispiel Ori. Bei Ori 2 hast du andere Mechaniken und Charaktere und Fähigkeiten und so. Ich glaube, das kommt vielleicht hoffentlich noch. Habe aber das Gefühl, dass der zweite Teil ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, weil viele Gegner zu Beginn noch recht, in Anführungsstrichen, einfach sind. Also die sind noch sehr. Deswegen der Super Mario Brothers Vergleich, weil du rennst da durch, du machst die Plante, aber du kommst weiter. Und beim ersten hatte ich öfter das Gefühl so, okay, Spiel ist wie ein Souls-like, jeder Pups-Boss, jeder Pups-Gegner hier kann deinen Tod bedeuten. So. Und deswegen, maybe ist das das Bottomline, dass Teil 2 einsteigerfreundlicher ist. Abgesehen von der Story.
Also ich finde schon, dass sich das ein bisschen tighter spielt. Geringfügig als der erste Teil. Also es geht so ein bisschen präziser von der Hand. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem irgendwie so immer noch Probleme mit der Steuerung. Also dass man halt nicht auf B ausweicht, beziehungsweise Kreis, genau. Sondern auf dem rechten Trigger.
Fand ich nice.
Wie oft ich halt einfach, statt irgendwie auszuweichen,
ja, voll.
Magiezauber gemacht habe. Und der coole Magiezauber ist unten plus Kreis / B. Und das dauert so ein bisschen. Und wenn du dich heilen willst, das dauert auch ein bisschen. Also, da habe ich schon auch 1-2 Mal geflucht, weil ich mich A, entweder verdrückt habe oder
kann man
B,
nicht neu heilen.
Habe ich nicht geguckt. Ich habe 2 Stunden Zeit.
Keine Zeit für sowas. Nee, aber fühle ich komplett. Also, nur kurz, ich habe auch den ersten Teil gespielt und tatsächlich ist es, bei mir ist es auch so, ich finde es. Es fällt mir leichter. Ich kann nicht sagen, ob es ist, weil es ein bisschen crisper ist oder sowas oder weil ich einfach den ersten Teil schon in der Hinterhand habe oder sowas. Ich tue mich leichter mit dem zweiten Teil als mit dem ersten. Ich glaube, es wäre auch wirklich nicht schwer, also nicht schlimm, wenn jemand jetzt sagt, der fängt neu an, dass er einfach mit dem zweiten einsteigt und dann den ersten nachholt, wenn er Bock hat. Aber das, was Kuro sagt, die Steuerung, ich hatte für mich auch so einen persönlichen Fall. Und zwar, wenn du jemanden zum Finishen bringst, dann blinkt über ihm drüber so ein gelbes Symbol, so ein gelber Pfeil. Und für mich, und das ist einfach indoktrinierte Scheiße, wenn ich ein gelbes Symbol sehe, dann drücke ich die gelbe Taste auf dem Controller. Und wie oft ich mich statt dem, Y und Y ist hier heilen, und wie oft ich einen Heiltrank genommen habe, statt die Gegner zu finishen, ich habe geflucht. Also echt immer so, okay, jetzt, fuck. Und man hat ja nicht viele Heiltränke, man hat ja nur 3.
So, shit. Auf was habt ihr gespielt eigentlich?
PC.
PS5.
PC.
Nice. Ich auch, also Steam Deck und Steam Deck war mit Xbox-Controller angeschlossen.
Nice. Eine Frage noch, habt ihr, also das war für mich eine der interessantesten, das gibt's ja auch, war, Jetpacks? Ich bin irgendwann rein und Jetpack gefunden. Irgendwann rein und war in einem Raum, wo nicht viel passiert ist, aber ich habe so komisches Gesäusel gehört, so Stimmen und sowas. Und bin ich halt wirklich in dem Raum die ganze Zeit drin und her und irgendwann, siehe da, habe ich auf eine Wand, die du davor nicht als Fake-Wand hättest ausmachen können, also es war nicht brüchig oder sowas. Ich hab da noch Geheimnisse und sowas gefunden und dachte ich auch so, fuck yes. Also das Spiel hat mir einen Hint gegeben, klar, weil dieser Sound war halt einfach in keinem anderen der 50 Räume davor. Aber es war trotzdem so ein, komm jetzt. Und ich habe wirklich mit mir gerungen, weil ich dachte, ist das in 2 Stunden jetzt der Platz, um sowas zu machen? Aber ich wollte wissen, was es damit aussieht, wenn dann so Flegel schwingt durch den Raum.
Du bist trotzdem am weitesten von allen gekommen. Also scheint der Platz da gewesen zu sein.
Ja, aber auch dass sowas drin ist, fand ich wieder ziemlich cool.
Geil. Das klingt doch geil.
Geil.
Klingt vielversprechend.
Ja. Aber Timo, wie ist denn dein 2 Stunden später Fazit? Sollten unsere ZuhörerInnen da reinschauen? Lohnt es sich und für wen lohnt es sich?
Also, liebe ZuhörerInnen, falls ihr Super Mario World gespielt habt, damals als kleines Kind und euch jetzt Super Mario natürlich immer noch abholt, ne, wir freuen uns auch noch alle auf Wanda und so, aber so ein kleines bisschen erwachsen geworden seid, ein bisschen dunkler drauf seid, ein bisschen Gothic seid. Jeder ist ein bisschen Gothic im Herzen.
Jeder von uns.
Dann schlag zu, weil es natürlich wirklich Spaß macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für nennen wir sie mal Casual Gamer, irgendwann ein Dead End gibt, dass sie dann nicht mehr weiterkommen, weil sie einfach dann die Mechanik nicht lernen wollen. Können sie es aber tun? Es ist auf jeden Fall safe ein Titel, den man antesten sollte. Einfach, weil wir lieben ja, ist es ein Indie-Game? Ist schon Indie-Game, oder? Obwohl es schon...
Würde schon sagen, ja.
Ist ein Indie-Game. Wir lieben Indie-Games und es ist geil. Also ich liebe es, für sowas Geld auszugeben, weil ich dann echt die Leute gerne damit unterstützen möchte und auch dann spread the word und die Reichweite nutzen möchte, zu sagen, kauft das Spiel, tut was Gutes den Leuten, weil da wirklich, du merkst bei solchen Games oftmals, da sind Leute dahinter, die da richtig, richtig für brennen, die das mit ganz viel Herz und Liebe machen und einfach ein geiles Produkt auf den Markt bringen. Falls man noch gar keine Berührung hat mit diesem Genre, try it out. Also, ne, probiert es ruhig. Dave the Diver zum Beispiel, Shoutout, nie gespielt so ein Game, aber mich total verliebt. Dadurch jetzt auch Dredge mir noch besorgt, was Chris auch schon mal länger Zeit. Ja, auch gespielt, auch tolles Spiel. Habe ich es vorher noch so... Weiß ich nicht, ob es gespielt oder gekauft hätte, aber man merkt so, ach, guck mal, freshes Gameplay jetzt. Und das ist dann für die Leute, die noch keine Berührung mit diesem Gameplay haben. Für Leute, die jetzt zum Beispiel ein Dead Cells gespielt haben, die ein Messenger gespielt haben, die ein Ori gespielt haben, Hollow Knight, go for it. Also wirklich instant buy, weil das Setting ist wunderschön und auch hier nochmals fresh, weil es sehr spanisch ist. Und ich fand's geil, weil die hätten sich so einfach alles auf Latein machen können, was auch manchmal ein bisschen Latein dabei ist, ja, I know, aber so alles auf dieses, was man schon 500 Mal hatte, settingmäßig, aber du hast halt dieses geile Spanische dabei, was du sonst eigentlich sehr, sehr, sehr selten in Games hast, was das wieder so dieses geile und so fresh macht, fand ich persönlich. Und es ich auch sehr, sehr gern mag. Ansonsten, ja, ey, ich werde safe weiterspielen. Ich werde safe nie durchspielen, weil ich irgendwann an mein Dead End kommen werde, das weiß ich. Das ist aber okay. Und mein Prädikat ist, ich würde nicht Top 10 Game of the Year sagen, dafür ist 2023 zu stark, aber ich werde safe sagen, Top 15 Game of the Year bei mir.
Kommt auf Platz 11. Mhm. In der Top 10 kommt es auf Platz 11.
Ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Chris?
Jo, also unterschreibe alles, was Timo gesagt hat. Das Ding ist, wenn du noch nie oder wenn jemand noch nie in Metroidvania gespielt hat, ist es nicht das Einfachste, um reinzusteigen. Da gibt es einsteigerfreundlichere. Das ist vollkommen klar. So Ori 2 ist, glaube ich, würde ich wahrscheinlich jedem empfehlen, weil es hat halt diese Freundlichkeit, die Story ist toll und es hat eine Zugänglichkeit, die besser ist als hier. Aber fuck it, es gibt halt auch Leute, die haben schon mal ein Metroidvania gespielt oder Leute, die halt sagen so, ey, ich vermisse so ein bisschen auch diese alten Castlevania. Ich finde, vom Look ist es halt sehr in die Richtung. Also, let's go. Also wirklich, es muss nicht euer erstes sein. Es muss nicht euer einfachstes Metroidvania sein, aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig starker Nachfolger zu einem ohnehin schon wahnsinnig starken Spiel. Ich habe mich super zu Hause gefühlt, ich habe mich super wohl gefühlt in den 2 Stunden und ich werde es garantiert weiterspielen. Es ist einfach ein fantastischer, schöner Snack und das ist jetzt halt auch eine Zeit, wir leben gerade in einer Zeit, in der jede Woche ein Spiel rauskommt, das irgendwie 40 Stunden, 100 Stunden hat und sowas. Und ich glaube, das hier wird wahrscheinlich nicht so eine lange How Long to Beat haben, aber das nehme ich auch einfach gerne mal mit. Also das ist für mich auch vollkommen cool, wenn du was hast, was ein bisschen kurzfristig ist. Aber ey, ich bin erst 2 Stunden drin, schauen wir mal, wie lang es am Ende dauert.
Hast du Teil 1 zurückgespielt damals, Chris?
Ja, aber ich habe nicht den DLC oder beziehungsweise, also es, wie auch immer man es nennt, die Sachen, die danach kamen, nach dem First Release habe ich nicht mehr gespielt. Was echt schade ist, aber vielleicht kehre ich auch deswegen jetzt hier dann nochmal zu Teil 1 zurück.
Geil. Aber der erste Teil war ja auch so ungefähr 12 Stunden lang.
Ja, genau.
Also es ist schon, kein 6 Stunden
mal
eben so durchsnack, also schon.
Würde sagen, so ein 10er. Erwarte ich jetzt hier auch eigentlich, so um die 10 Stunden. Hm. Aber ja, ey, Ding hier jetzt auch Armored Core, auch glaube ich jetzt 15 Stunden gewesen. Und ich hatte gerade gestern die Diskussion mit ein paar Freunden, die halt gesagt haben, 60-Euro-Titel muss halt auch 60 Stunden Spielzeit geben. Und ich finde das nicht so. Also das, null. Ich finde es schön, wenn manche Titel so sind. Es gibt ja auch Titel, ey, Rocket League 2000 Stunden oder so, oder hier Factorio oder sowas. Mhm. Sowas muss es auch geben. Aber ich finde es auch vollkommen cool, wenn es Titel gibt, die einfach kürzer sind. Wo du weißt, so voll. 15 gute Stunden und dann nicht gestreckt oder sowas.
Hey, selbst wenn es 7 Stunden sind, wenn es halt einfach ein wirklich cooles Spielerlebnis ist, dann sind es auch 60 Euro wert.
Guck dir, also ich weiß, das ist kein 60-Euro-Titel, aber hier What Remains of Edith Finch und solche Sachen, die du halt in 3 bis 4 Stunden durchballern kannst. Minutes, ich weiß, das war das erste Spiel, über das ich mit Timur geredet habe. Da hatten wir eine Indie-Folge und haben einfach Minute reingeballert und Timur nur so, geil, dass sie solche Spiele nimmt. Und ich so, ey, geil, dass du uns anschreibst. Lass mal quatschen.
Stimmt.
Aber solche Spiele muss es geben und sind auch super wichtig und finde ich auch einfach cool. Hm. Und wenn man dann denkt, sowas wie Metal Gear oder Resident Evil, ich meine, das waren alles, klar, alle riesiger Replay-Value, aber das waren Titel, die hast du auch beim ersten Playthrough in unter 10 Stunden durchgeballert, immer.
Hm. Also ich glaube, ich kann meine Meinung zu Blimsfamous einfach relativ kurz halten. Es hat super viel Spaß gemacht. Natürlich auch immer mit diesem Wettbewerbsgedanken im Hintergrund. Ich will möglichst weit kommen, damit ich nicht allzu weit hinter Chris bin. War natürlich auch so ein bisschen der Spaß mit an der Sache. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr stark. Das Gameplay empfinde ich als ein bisschen, jetzt nicht perfekt, das ist so ein bisschen, auch wenn meine Schwerter schnell sind, fühlt es sich langsam an in einer gewissen Art und Weise, weil ich so limitiert bin. So, ich kann entweder nur gerade nach oben schlagen, schräg nach oben schlagen oder nach gerade ausschlagen, aber so wirklich dieses mal nach unten schlagen oder geduckt nach unten, das habe ich irgendwie nicht so richtig, keine Ahnung, das hat mit den Schwertern irgendwie nicht so gut geklappt.
Ich muss ganz kurz noch eine Sekunde einhaken. Ich glaube, du hast den schwersten Start gehabt von uns. Ich finde nämlich die Doppelschwerter, finde ich, die schwächere von den 3 Waffen bei mir.
Spätestens, also wenn du 1 Skillpunkt hast und dann diese Elektrizitäts...
Ja, dieses, das habe ich habe da nicht reingeskillt.
Dann sind die richtig geil.
Okay, aber
ich habe auch erst in den letzten 10 Minuten gemerkt, dass ich 6 Skillpunte hatte. So. Ah, die kann ich ja einsetzen.
Fühle ich.
Hatte alles im Pflege.
Von daher insgesamt einfach ein cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Kuro, deine Meinung?
Es sieht gut aus, es hört sich gut an, es hat tolle Sprachausgabe, es spielt sich gut, es ist fordernd, aber ich finde nicht unfair, außer dieser eine komische Battle-Raum, den fand ich, das war so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Hm. Steuerung, wenn man andere Spiele aus dem Genre kennt, ist es so ein bisschen, ist das, glaube ich, der größte Feind so für mich gewesen.
Die Muscle Memory.
Aber es gibt sich geheimnisvoll, die Kämpfe machen Spaß, es ist cool inszeniert, also wenn man ansatzweise Bock auf solche Spiele hat, dann macht man mit Blasphemicas 2
nichts
weiter. Also greift zu, macht Spaß.
Aber jetzt, wo du es ansprichst, das war sehr schön, der Soundtrack und diese Sounds ist echt auch nochmal so richtig eine Honorable Mention, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mir, wenn ich, keine Ahnung, im Herbst und so lese oder sowas oder zur Bahn fahre, dass ich mir dann den Soundtrack auf jeden Fall ins Ohr mache, weil es so geil atmosphärisch ist. Hammer.
Stimmig, ja.
Ey, der Track bei meinem Bosskampf, das geht erst so mit so ein bisschen Flamenco-Trommel-mäßig los und dann, das war so, yes.
Geil.
Bevor wir zu den Picks aus der nächsten Folge kommen, was ich ja in dieser Folge sehr, sehr, sehr schön fand, war das Timur in der Runde immer wieder Vergleiche gebracht hat, die ich habe nicht kommen sehen, nämlich diese Super Mario-Vergleiche und so, diese Erinnerung an alte Zeiten und so. Und das ist ja auch etwas, was du in einem neuen Projekt auch gerne nach vorne präsentierst und zeigst und Leute eine Bühne gibst, über ihre Videospielerinnerung zu sprechen. Magst du vielleicht 2, 3 Sätze darüber verlieren noch?
Marvin, der Master auf Brücken schlagen, ey. Kudos dafür, so. Der war richtig gut. Ja, danke, dass du mir den Platz hier dafür schaffst. Liebe ZuhörerInnen, mein Baby ist da und zwar heißt mein Baby Arcade Highscore, der Podcast. Geplant und Pilotfolge schon aufgezeichnet worden, 2022 im März. Wir haben jetzt August 2023. Es wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt, die wir alle beseitigt haben. Jetzt ist das Ding draußen, überall da, wo es Podcasts gibt. Das Konzept ist, wir laden uns Promis ein aus Funk, Fernsehen, Musik, SchauspielerInnen, Podcasts, was auch immer. Und die erzählen endlich mal nicht darüber, wie geil ihr neuer Film ist oder wie persönlich die neue Platte ist, sondern einfach darüber, über ihr liebstes Hobby, nämlich Videogames. Und Videogames bringen die uns eins mit. Und in der ersten Staffel haben wir Leute dabei, wie zum Beispiel Simon Dömer vom Zum Scheitern verurteilt Podcast, dann haben wir Julia Becker vom Drinis Podcast, wir haben Wilson Gonzalez Ochsenknecht, den Schauspieler, wir haben A2J, den Rapper, wir haben Madeleine Juno, die Sängerin und auch, wen habe ich vergessen? Jakob von den Leoniden. Oh mein Gott, liebe Grüße an dieser Stelle, weil das ist meine heimliche Lieblingsepisode. Einfach weil Jakob über Zelda spricht zum einen und einfach ein MIDI-Keyboard ausgepackt hat und sagte, ey, pass auf, das ist das Theme Lost in the Woods und das kommt und du bist so, what? Und er erklärt so ein bisschen einfach diese, warum geil. Das so schön klingt. Also die Episode kann ich euch allen als gaming-affine Menschen sehr ans Herz legen. Und dann wiederum gibt es auch Folgen wie Madeleine Juno spricht über Harvest Moon nicht, sondern
Stardew Valley.
Stardew Valley, dankeschön. Und Madeleine ist eine, die kennt man, also ich kenne sie schon sehr viel länger, aber Madeleine ist in der Öffentlichkeit immer nur als die Sängerin bekannt und hat ein neues Album drauf und dann geht sie auf Tour und sie ist auch ganz lieb zu ihren Fans und so. Und dann hörst du sie einfach mal eine Stunde lang über ihr Videogame quatschen, aber mit einem Knowledge, sage ich dir, da bist du so, yes, ich wusste nicht, dass du games. Und diese Bühne und diese Plattform wollen wir den Leuten geben, dass sie einfach mal endlich über ihr liebstes Hobby sprechen dürfen. Überall da, wo es Podcasts gibt, Arcade Highscore ist das gute Ding, Staffel 2 schon in Planung und ich bin noch gespannt, wen wir alles kriegen werden. Ich wünsche mir sowas ganz, ganz, ganz Absurdes wie Wiegald Boning,
Günter Jauch,
Bastian Pastewka, you name it. So, wo du sagst, so, warte mal. Und dann erzählt Bastian Pastewka über Civ oder Age of Empires 2 und die Zeit, wie er es damals gezockt hat. Und ich weiß, dass so viele Promis da draußen gibt, die alle safe gezockt haben oder immer noch zocken. Aber wann soll denn Bastian Pastewka darüber sprechen? Ne? Und deswegen ist das so ein bisschen der Goal, dass das Ding, dass die auf uns vielleicht zukommen. Who knows? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr happy mit dem Resultat. Und hört rein. Lasst ein Like da, lasst eine Nachricht da, lasst ein Follow da, wenn es euch gefällt. Arcade Highscore ist das gute Ding. Ach, danke, Marvin.
Ja. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich habe die ersten 2 Folgen schon gehört und besonders die Sims-Folge hat mir da ist besonders angetan, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe, was da für ein Sims-Deep-Dive auf einmal entstanden ist. Ist Teil des Formats ja auch immer ein kleines Quiz und was sie da einfach an Erweiterungen kannte und irgendwie alles auch besitzt, war beeindruckend as fuck, war eine sehr, sehr, sehr geile Folge. Deswegen Shoutout für den Podcast.
Thanks. So.
Damit kommen wir aber zu unserem Podcast zurück, denn der muss auch weitergehen und dafür brauchen wir ein neues Spiel. Jeder von uns wirft eins in den Topf und ihr, liebe ZuhörerInnen, votet mal wieder auf X, welches Spiel wir in der nächsten Folge spielen sollen. Und lieber Kuro, was wirfst du denn in den Ring?
Ach ja.
Kleines Indie-Game.
Es ist, glaube ich, so ziemlich genau das Gegenteilige von dem, was wir heute besprochen haben. Es hat keinen Pixel-Look. Es wird nicht gekämpft. Höchstens um Positionen. Es ist nicht 2D, es ist 3D. Es ist keine Action, es ist eine Simulation. Es ist Forza Motorsport. Ich bin tatsächlich großer Fan von Rennsimulationen seit jeher. Nachdem Gran Turismo 7 letztes Jahr mich eher ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, ist Forza Motorsport aktuell so meine Rennspielhoffnung. Ich hoffe, es wird cool, ich hoffe, es wird Spaß machen und ich hoffe, dass es drankommt, damit Marvin eine Rennsimulation spielen möchte. Ich will einfach Marvin auch zuhören, wie er sich mit einer Rennsimulation auseinandersetzen muss und dann wahrscheinlich sagt, wie doll er sowas hasst.
Aber wie viel... Jokes on you, ich habe schon oft Rennsimulationen gespielt.
Wie viel Forza Horizon sind im Forza Motorsport drin?
Dann nimmst du das Holy Colors Festival 5%? Weg. Oh, okay. Dann nimmst du diese Arkadigkeit ein bisschen weg. Also du kannst es dir bei Motorsport auch leichter machen. Es ist nicht diese knallharte, beinharte Simulationsgeschichte. Du kannst dir auch diese Hilfen und sowas wieder einstellen. Aber es ist halt dann am Ende des Tages mehr Rennen und weniger Coolness drumherum und so. Und das ist auch irgendwie.
Also wenn es halt in Forza Horizon darum geht, so diese Autokultur zu feiern, im Sinne von so, hey, geile Schlitten, fahr durch die Gegend, hab Spaß, gute Laune, Festival, wup, ist Forza Motorsport eher die Celebration von, also tatsächlich vom Rennzirkus, vom Motorsport. Mhm. Ne? Motorsport in Forza Motorsport und Forza Horizon ist halt eher so die Autokultur.
Es ist wirklich geil, dass beides existiert, muss ich sagen. Aber ich bin echt nach 3-4 Teilen hintereinander, die jetzt eben arkadig waren, habe ich richtig Bock, mal wieder in Motorsport einzutauchen.
Habe ich Bock drauf. Also Shoutout Game Pass, ich werde eh reingucken. Ja. Habe ich Bock drauf. Und sieht auch wieder fucking insane aus, ne? Alter. Grafikmäßig. Ja.
Du siehst fucking.
Smack.
Nice. Wie sieht's denn bei dir aus, Chris? Was ist dein Spiel für die nächste Folge?
Okay, mein Spiel für die nächste Folge. Mein Spiel für die nächste Folge ist Ghost Runner 2. Und ich bin super froh, dass wir heute erst drüber geredet haben, weil wir haben ja die Regel bei uns bei den Nominierungen, dass wir vorher die Spiele dann auch nicht gespielt haben dürfen. Also jetzt natürlich mal abgesehen von Game 2 oder sowas, aber Ghost Runner 2, 2 Stunden sollte es das nächste Spiel werden. Ab dem Zeitpunkt der Ankündigung. Letzte Woche allerdings habe ich eine Mail bekommen, die sagte, ey, schade, dass wir für dich keinen Termin mehr für Ghost Runner 2 hatten auf der Gamescom, aber hier ist ein Steam-Key, spiel's doch einfach mal an. Und dann habe ich eine 20-Minuten-Demo gespielt und habe mich komplett schockverliebt. Ich fand Ghost Runner 1 schon richtig nice und tatsächlich, deswegen habe ich es vorher noch nicht erwähnt, weil ich es jetzt in meinem Pick einfach erwähne. Ghost Runner 2 ist Arschloch schnell, es ist ein Speedrunning-Simulator, es ist aber halt auch, ich weiß nicht, ob ihr Ghost Runner überhaupt kennt, aber Wallrunning ist dabei, man wirft Shuriken, man hat ein Ninja-Schwert und kann damit Leute zerteilen und sowas. Und am Ende des Tages geht es trotzdem darum, so schnell wie möglich durch ein Level zu kommen. Und ich dachte, wäre das nicht diese wie weit bist du gekommen Frage auf die nächste Stufe gehoben, wenn wir sagen Ghost Runner 2 nicht nur wie weit bist du gekommen, sondern wie weit bist du gekommen und was waren deine Zeiten für verschiedene Level? Also wir haben 2 Stunden Zeit, da kann man einiges von dem Spiel sehen. Der zweite Teil macht alles richtig, was der erste richtig gemacht hat, bringt jetzt noch ein paar Neuerungen. Zum Beispiel so einen abgefahrenen Motorradmodus, wo du, ey, mich hat's krass an F-Zero erinnert, weil du bist halt, also klar, du fährst auf dem Motorrad, du hast immer noch dein Schwert, du musst manchmal so einen Schalter hämmern, damit so Laserwände weggehen. Du hast halt so Wände, die sich schließen und du musst in letzter Sekunde noch durch, du musst springen, du musst halt alles timen, du kannst an Wänden fahren und sowas. Es ist abgefahren gut. Es ist einfach abgefahren geil und ich würde mich freuen, mir die Bestzeiten mit euch um die Ohren zu hauen.
Ich meine, es ist ja bei Ghost Runner 2 nicht nur wichtig, wie weit man kommt, sondern auch, wie geil man kommt.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Der Style ist die Leistung.
Der Style ist die Leistung, ja.
Ja. Also auch geil kommen ist, also nicht nur weit kommen, sondern auch richtig geil kommen.
Ja.
Ist auch Thema.
Nee, finde ich, wär das perfekte Spiel für uns 4 Speedrun-Mäuschen.
Wie geil bist du gekommen?
Timo, kommt man auch geil bei deinem Spiel?
Ich hoffe doch. Mein Pick ist endlich mal wieder ein Teil von einem riesen Franchise, welches wieder ein bisschen back to the roots geht. Es geht um Assassin's Creed Mirage. Welches im Oktober rauskommt, Assassin's Creed haben wir alle schon bestimmt mal Berührung mit gehabt. Und manche mögen es mehr, manche mögen es weniger. Manche fanden die OG-Dinger richtig geil, manche finden die neueren besser, etc. etc. Wir sind sehr gespannt, also ich und die ganze Gaming-Landschaft, wie der neue Teil wird. Der neue Teil will sich ein bisschen mehr auf die alten besinnen, mit mehr Schleichen, ein bisschen mehr Assassinen und solche Geschichten, weil die neueren, nehmen wir jetzt mal Odyssey oder Valhalla, waren ja sehr RPG-lastiger, die mehr so in die Richtung Witcher zum Beispiel ging. Was ich sehr mochte zum Beispiel, aber für die Die-Hard-Fans von Assassin's Creed so ein bisschen straight from the path wurden. Deswegen, wenn jetzt der neue Teil wieder ein bisschen mehr back to the roots geht, es sieht fantastisch aus bisher von der Grafik, vom Setting her, das könnte ja sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, diesen Vibe von früher, dieses im Verborgenen, dann sich doch mal irgendwie so einen kleinen Assassinen-Mord zu machen, dann sich schnell in die Leute da wieder zu verstecken und dann dieses Kribbeln von einem Schleichmord oder von einem Schleichattentat zu haben, dass das wieder mehr kommt, anstatt halt mit großen Äxten zu brandschatzen zum Beispiel. Also Assassin's Creed Mirage, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin großer Fan von dem Franchise. Ich mag Assassin's Creed sehr, sehr, sehr gerne und wünsche und hoffe, dass es ein Erfolg wird. Oder was heißt Erfolg, aber im Sinne von, dass es gut ankommt und auch dann halt genau das erfüllt, was viele sich wieder wünschen. Und natürlich, liebe Freunde, wir wollen, dass Chris Assassin's Creed spielt. Das ist der einzige Grund.
Oh mein lieber Gott, bitte nicht.
Für meine kleine Präsentation fände ich es sehr schön, wenn in der Post-Production jetzt ein schöner Soundtrack entsprechend eingespielt
Mach
wird.
Mach ich rein.
Okay. In einer dunklen Nacht, im Schein des Mondeslicht, schlichen Diebe zur Bank, ihr Ziel in Sicht. Maskiert und leise, in der Dunkelheit verborgen, dachten sie an Reichtum, an Macht und an Morgen. Der Tresor der Bank, ein sicherer Ort, voll mit Schätzen, an die sie glaubten, ohne Hort. Doch die Alarmanlage erwachte zum Leben, ein ohrenbetäubendes Läuten zum Beben. Die Diebe gerieten in Panik und Not, doch sie gaben nicht auf, das war ihr Gebot. Sie kämpften und schlichen durch enge Gassen, durch Hindernisse, ohne aufzupassen. Die Polizei kam mit Blaulicht und Sirenen, doch die Diebe entkamen, das war ihre Szene. Durch Abenteuer und Nervenkitzel so heiter erreichten sie ihr Ziel, den Ausgang der Streiter. Und deswegen sollten wir Payday 3 spielen. Dort können wir Abenteuer und Raubzüge verzielen. In einer virtuellen Welt ohne echten Schaden können wir den Nervenkitzel des Verbrechens erfahren.
Ich klatsche. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber...
Hast du während der ganzen Episode gerade dir einfach ein Poem ausgedacht?
Ich habe ChatGPT gesagt, bitte schreib mir auf Deutsch ein Gedicht und es sollte enden mit und deswegen sollten wir Payday 3 spielen.
Heftig.
Not bad. Hättest du das mit ChatGPT nicht gesagt, wäre es beeindruckender gewesen?
Ja, aber ich will ja nicht lügen hier.
Nee, natürlich. So.
Damn.
Ja.
Also Payday 3 ist ein Pick.
Schön Koop dann.
Ich habe Payday
alle alleine.
Weil, okay, nein, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das jetzt genommen, weil ich wollte eigentlich das Disney Racer Game nehmen, aber so hätten wir zwei Racer Games gehabt und meine bisher immer noch liebste Folge ist ja die Cowabunga-Folge, die Turtles-Folge und da haben wir Koop gespielt. Mhm. Ich fände es schön, wenn wir Koop spielen, weil dann können wir auch über gemeinsame Erlebnisse reden und das ist irgendwie auch ein bisschen Fun.
Das stimmt.
Deswegen ja. Payday 3.
Das stimmt. So. Fair. Ich habe damals Payday 2, weil es so hoch gelobt wurde, mal gespielt und habe es nicht gecheckt. Also im Sinne von, hä, und jetzt? So, ich bin rein, gib mir euer Geld. Wir haben das Geld genommen. Ich bin zum Ort, wo man dann abgeholt wird und wurde abgeholt. Und war ich so, hä, und jetzt? Maybe habe ich es falsch gespielt. Ich bin sehr auf Payday 3 gespannt. Und vor allem, wenn wir es im Multiplayer spielen sollten, dass es dann vielleicht eine andere Wirkung hat. Darf ich noch ganz kurz zum Ende was fragen?
Ja, aber gern.
Kuro, hast du WrestleQuest gespielt?
Nee, es wurde ja nicht gewählt. Also,
aber hast du es nicht einfach privat gespielt?
Nee, ich dachte, es ist halt einfach so, es wurde nicht gewählt. Die Leute wollen anscheinend mir nicht WrestleQuest gönnen, also werde ich niemals in meinem Leben WrestleQuest spielen. Vielen Dank auch.
Danke, liebe Zuhörer.
Er macht es in Rollenspielen so, er macht es in seinem Leben so.
Ja, aber wirklich,
das Schicksal
es wurde nicht gewählt, ich darf es nicht spielen.
Ja, das ist wichtig. Ja.
Chris, hast du Hammerwatch gespielt?
Nee.
Ich habe es installiert.
Ich werde es spielen. Ich habe es mir auf die
Wish. Das Ding ist, also jetzt hier auch einfach so eine Rede einstreuen oder sowas, klar. Aber sind wir mal ehrlich, der August war der stressigste Monat in meinem Leben seit 1000 Jahren. Ich hatte einfach keine Zeit für nix und habe jetzt in der letzten Woche ein paar der Spiele nachgeholt und WrestleQuest und Hammerwatch, nee, immer noch nicht. Aber wird auf jeden Fall noch passieren. Und ich werde auch Kuro dazu zwingen, WrestleQuest zu spielen.
Man muss auch nicht alles Day One spielen. Davon muss man sich freimachen.
So.
Ich werde im Herbst...
spricht der Renmore.
Ja, ich werde im Herbst schön Final Fantasy 16 spielen und dann lasse ich mir Zeit.
Spiel auch ein gutes Spiel.
Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Es war mir wie immer eine riesige Freude, heute Blumphymius für euch zu testen beziehungsweise mit den Jungs drüber zu sprechen. Es ist wie immer super schön, wenn euch dieser Podcast gefällt. Erzählt doch gerne eurem Haustier, aber gerne auch euren Freunden, Familien, Bekannten, eurer X-Bubble und wem Bastian auch immer Pastewka. Davon, dass es diesen... Meinetwegen auch Bastian Pastewka, aber erzählt dem lieber von Arcade Highscore, das wäre nämlich noch viel cooler.
Das wäre so geil.
Würde nämlich noch besser passen. Aber bis dahin, empfehlt uns weiter, hört unseren Podcast weiterhin. Es würde mich freuen. An meiner Seite Timo, Chris und Kuro. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge. Shrimps
in die Fan.
Shrimps in die Fan.
Bye.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!
A Shrimp in the Fan Production.